Fritz. Podcast.
Die Welt ist klein mit Holger Klein.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Guten Abend, schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen würdevoll und entspannt durch diese Woche gekommen. Die nächsten zwei Stunden lade ich euch wieder ein, anzurufen, um im Radio Geschichten zu erzählen. Die Nummer, unter der ich euch einlade, anzurufen, ist die 0331 70 97 110. 0331 70 97 110. Und ich bemühe mich ja immer, also wenn wir jetzt nicht irgendwie gerade Filmblue Moon haben, den gibt's ja immer am letzten Freitag im Monat, oder sich gerade ein interessanter Gast aufdrängt, den ich mitbringen kann, gucke ich ja immer so ein bisschen, ich verrate jetzt, wie ich die Themen für diese Freitagssendung zusammenstelle. Ich gucke halt immer so ein bisschen, was ist eigentlich los, ne? Also was ist so los in der Woche, was wird da gerade diskutiert in der Öffentlichkeit, ne? Also was diskutieren die Medien, was diskutiert möglicherweise die Politik, was ist das für eine Kategorie, über die da möglicherweise diskutiert. Und dann gucke ich halt immer noch, interessiert es mich oder interessiert es mich eigentlich nicht? Das ist dann ja auch immer nochmal ganz interessant, obwohl das ein bisschen unverschämt ist, weil eigentlich soll der Wurm ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also diese Sendung und ihr Thema soll euch schmecken als Publikum beziehungsweise als Anrufer und Anruferinnen, weil ohne eure Anrufe funktioniert diese Sendung gar nicht erst. Das Thema soll nicht unbedingt mir schmecken. Nichtsdestotrotz mache ich das halt so und hoffe, dass das nicht irgendwann mal schief geht, weil sonst habe ich den Salat und muss hier zwei Stunden lang einen Monolog halten. Pardon. Also das Thema, dass dieser Tage irgendwie ein bisschen köchelt, so vor sich hin brodelt, heute seinen Höhepunkt gefunden hat in einem Rücktritt, und zwar im Rücktritt des ehemaligen Bundesinnenministers, heute Landwirtschaftsministers, ehemaligen Landwirtschaftsministers Hans-Joachim Friedrichs. Nämlich die Geschichte um Sebastian Edati, ne? Also irgendwie Staatsanwaltschaft ist bei ihm eingeritten und hat seine Wohnung durchsucht und Computer festgenommen und das alles. Dann gab es einen Vorwurf der kinderpornografischen Materials, was er vorgehalten hätte. Nichts Genaues weiß man nicht, habe ich gerade so das Gefühl. Angeblich ist da ja nichts, aber angeblich ja doch und dann aber doch wieder nicht. Wie dem auch sei. Die Kategorie, in der diese ganze Debatte geführt wird oder in der diese ganze Berichterstattung stattfindet, ist, wie ich finde, die Kategorie Verbrechen. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Ich würde ganz gerne natürlich nicht über Sebastian Edati reden, weil ich mir, das ist ein scheißegal, der Typ. Aber Verbrechen ist halt nicht egal. Weil Verbrechen ist was, von dem wir alle betroffen sind. Denn Verbrechen ist was, was in Gesellschaften vorhanden ist. Mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt, aber überall gibt es Verbrechen. Möglicherweise gibt es auch Gesellschaften, in denen es keins gibt, von denen weiß ich aber nicht. Falls ihr also eine Gesellschaft kennt, in der es kein Verbrechen gibt, wäre ich froh, ihr würdet euch melden und erzählen, was das für eine Gesellschaft ist, in der Verbrechen nicht vorkommt und wie diese Gesellschaft es hinbekommen hat oder hinbekommt, dass Verbrechen gar nicht erst passieren. Bei uns ist es ja so, dass, ich meine, die meisten von uns sind anständig, alles, was wir mal so an Verbrechen begehen, das ist dann die einfache Ordnungswidrigkeit, ne, bei Rot über die Ampel, also ne, man Müll auf die Straße werfen, solche Sachen halt. Aber so richtig Verbrechen ist was, das die meisten von uns nicht verüben. Also wir bereichern uns nicht zum Schaden anderer und schon gar nicht mit vorgehaltener Waffe. Jedenfalls nicht alle. Nichtsdestotrotz passiert es oft genug, sodass wir uns Gesetze geben mussten. Wir mussten halt sagen, wir regeln unser Zusammenleben auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir schreiben diese bestimmte Art und Weise, auf die wir unser Zusammenleben regeln, in einen Text. Und wer zu stark von diesem Text, von diesem Gesetzestext, den wir da irgendwo hoffentlich verhandelt haben, der nicht von irgendwelchen ideologischen Gruppen uns aufgedrückt wurde. Also wenn irgendjemand zu stark von diesem verhandelten Text, der aufgeschrieben wurde, also von diesem Gesetz abweicht in seinem Verhalten, dann ist er möglicherweise ein Verbrecher oder hat eine Straftat begangen und gehört dafür bestraft, sagen die einen. Die anderen sagen, es nutzt sowieso nichts, die Leute zu bestrafen. Also erschießt sie oder sowas, wobei das dann im Zweifelsfall auch wieder eine Strafe ist. Die Frage ist wahrscheinlich nicht, bestrafen wir oder bestrafen wir nicht, sondern die Frage ist, bestrafen wir aus Rache oder bestrafen wir aus erzieherischer Maßnahme? Das ist ja nochmal ein himmelweiter Unterschied. Die Frage an euch wäre zunächst einmal, welche Berührungspunkte, das ist übrigens so eins der Lieblingsthemen, das ich habe, weil ich das sehr faszinierend finde, weil ich selbst vergleichsweise, behaupten kann ich viel, ne? Weil ich selbst vergleichsweise wenig kriminelle Energie habe. Finde ich es umso interessanter zu gucken, wie denn Leute unterwegs sind, was es für Menschen sind, die tatsächlich kriminelle Energie haben, und zwar in so einem hohen Maße, dass sie zu Verbrechern geworden sind. Bei manchen passiert das möglicherweise sogar zufällig, aber ich glaube bei den meisten dann doch irgendwie absichtlich. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. 0331 70 97 110. Und ich wüsste ganz gerne, wie die Umstände waren, unter denen ihr mal mit Verbrechen oder Verbrechern in Berührung gekommen seid. 0331 70 97 110. Seid ihr Opfer von Verbrechen geworden? Seid ihr es vielleicht gerade im Moment? Oder seid ihr Täter? Seid ihr also Straftäter? Habt ihr ein Verbrechen an anderen oder an Dingen begangen? Weil ich glaube, auch an Dingen kann man Verbrechen begehen. Ne? Zum Beispiel Diebstahl. Einfach mal was aus dem Laden klauen. Obwohl, nee, das ist ja dann auch wieder zum Schaden des Ladenbesitzers. Na, ich bin gespannt, was wir heute so für Geschichten hören. Das Verbrechen und ich, das ist unser Thema heute. Aber ich bin ein bisschen derangiert heute Abend. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich nicht so hundertprozentig konzentriert bin. Ich gelobe Besserung in Zukunft. Ach, obwohl, der Anlass war super. 0331 70 97 110. Geschichten vom Verbrechen sind heute Abend gefragt. Oder anders, das Verbrechen und du. Und wie immer am Anfang, der Kraftfutter-Mischwerk-Remix von Entertainment for the Brain Dead's Run. Fritze Sann, ihr hört den Blue Moon, und unser Thema, das ist das Verbrechen. Unter 0331 70 97 110 würde ich ganz gerne von euch Geschichten vom Verbrechen hören. Also eure Geschichten vom Verbrechen, wie ihr denn möglicherweise mal zum Verbrecher oder zur Verbrecherin geworden seid. Oder aber auch, wie ihr denn möglicherweise mal Opfer geworden seid. Was ist da passiert? Also wie seid ihr auf die eine oder andere Weise auf die schiefe Bahn geraten, und wie habt ihr euch auf dieser schiefen Bahn verhalten? 0331 70 97 110. Den Anfang, den macht der Peter. Hallo Peter.
Hallo Holgi.
Peter, bist du Täter oder Opfer?
Ich hoffe, ich bin nur Opfer.
Du hoffst, du bist nur Opfer. Das musst du mal ausführen.
Ja. Ich bin seit 22 Jahren selbstständig, habe ein kleinen Handwerksbetrieb und habe jetzt das erste Mal eine Betriebsprüfung gehabt,
ja.
Was ja eigentlich völlig normal ist und überhaupt keinen Grund irgendwie zur Unruhe wäre. Ja. Wo man einfach sagt, nach 22 Jahren erst, hallo, was ist da los?
Mhm.
Na, schlaft ihr?
Wie viele Jahre prüfen die da eigentlich rückwärts dann?
Ja, es wird einfach 3 Jahre rückwärts geprüft. Mhm. Jetzt auch nicht kontinuierlich. Also sie haben jetzt, letztes Jahr war die Prüfung angelaufen und die haben 2008, 2009 und 2011 geprüft.
Was genau machen die da eigentlich?
Da bin ich nie so richtig
alle Belege durchgucken?
Die Prüfung ist beim Steuerberater vorgenommen worden, also die sind nie bei mir zu Hause gewesen. Mhm. Das war sie jetzt nicht irgendwie hier so mit einer Hundertschaft, die hier eingeritten ist, ja, oder nee, so. Das war also wirklich zivil. Ja. Ne? Und da kam auch nie irgendwie groß was von denen zu hören. Also das waren kleine Nachfragen im 100-Euro-Bereich, die da angefragt wurden. Also wirklich Kleinigkeiten, so nach dem Motto, Mensch, da ist Material hingeliefert worden, warum, da ist keine Rechnung, nein, das Material ist dann da und da hingeliefert worden, wir haben das nur an die Adresse geschickt, weil da Leute immer ansprechbar waren. Mhm. Also wirklich nachvollziehbare Sachen. Es wurde also gar nicht groß irgendwie was gefunden.
Mhm.
Dann war diese Prüfung vorbei, dann passierte ein Vierteljahr lang gar nichts. Dann rief mich auf einmal mein Lieferant an und sagte, Mensch, was ist denn bei dir los? Ich habe hier gerade 1,5 Stunden das Finanzamt da gehabt und wir wollten alle Lieferscheine, alle Rechnungen geprüft haben, wo man dann ja auch schon ein bisschen peinlich berührt ist.
Ja.
Findet man ja auch nicht gerade angenehm. Ich sage, und, war was? Habe ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen? Ja. Habe ich bei euch irgendwie Ware gekauft oder sonst irgendwie Sachen gemacht? Nee, hast du nicht. Ja, ich sage, dann ist doch alles gut. Schlechtes Gewissen bleibt natürlich trotzdem.
Ja, weil man nie so genau in die Funktionsweise solcher Ämter reingucken kann und nie so genau weiß, was sie eigentlich tun und lassen und wollen und machen und ja.
Nee, das ist auch nicht wie bei einem, ich sag mal, wenn ich jetzt so nach dem Motto, ich habe Holgi niedergeschlagen, Holgi zeigt mich an und hat auch noch einen Zeugen, dann gibt's ganz klare Sachen und der Anwalt kann auch sagen, bis da und dahin wollen wir, ne? Ich sag mal, wieder Aussage von dem und dem haben. Mhm. Ansonsten machen wir dies und das. Das geht beim Finanzamt nicht.
Nee.
Und dann steht man da und dann wartet man und dann heißt es ja, der Kollege hat im Moment Urlaub.
Wie, also du wusstest, da ist eine Steuerprüfung und du hast niemanden erreicht, der dir eine Auskunft zu diesem Thema geben konnte?
Nee. Ich habe dann auch sofort eine Anzeige gekriegt.
Aha.
Obwohl nichts Großartiges vorlag.
Was heißt eine Anzeige gekriegt?
Es ist einfach Anzeige gegen mich erstattet worden wegen massiver Steuerhinterziehung.
Ah, du hast also die Steuerfahndung am Hals gehabt sozusagen?
Nein, die war gar nicht da. Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur Anzeige erstattet worden.
Na, Moment, wer erstattet Anzeige? Also ich hatte mal...
Das Finanzamt?
Ja genau, aber dann kommt ja das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen. Das fängt dann an zu ermitteln. Und
ja.
Das teilen die dir doch auch mit.
Naja, der hat ja bei mir die Prüfung gemacht. Er hat ja nichts Großartiges gefunden, hat aber trotzdem Anzeige erstattet wegen massiver Steuerhinterziehung.
Mhm.
Obwohl eigentlich, wie gesagt, so nichts vorlag. So, prima, alles gut.
Ja.
Es passierte nichts mehr. Es kam dann diese Nachfrage von meinem Lieferanten.
Mhm.
Passierte wieder nichts mehr. Dann hieß es, die Kassenbücher werden nicht korrekt geführt. Hatten wir dann auch wieder nachgewiesen, so nach dem Motto, doch, sind korrekt geführt.
Mhm.
Haben also alles dem Steuerberater vorgelegt. Dann wollte er die Privatkonten offengelegt haben.
Was? Darf er das?
Darf er nicht. Habe ich dann dem Steuerberater gesagt, habe ich kein Problem mit. Habe ich dem Steuerberater die Sachen vorgelegt. Der Steuerberater hat gesagt, machen wir nicht.
Mhm.
Die Sachen sehen gut aus. Wir machen es deswegen gerade nicht.
Mhm.
Dann hat er sich die Sachen direkt von der Bank geholt. Das habe ich also so von hinten rum erfahren.
Mhm.
Und dann ist wieder monatelang nichts passiert.
Mhm.
Dann sollte Ende letzten Jahres ein Abschlussgespräch stattfinden.
Zwischen wem?
Zwischen dem... Also Steuerberater, Finanzbeamten und mir.
Mhm.
Das ist nicht zustande gekommen, weil der Finanzbeamte einen Unfall hatte angeblich.
Mhm.
Und seitdem passiert nichts mehr.
Hast du mal versucht, dessen Vorgesetzten irgendwie?
Der Mann verlangt jetzt einfach aufgrund von irgendwelchen statistischen Aussagen, dass eine Familie mit so und so vielen Kindern so und so viel Geld verbrauchen müsste. Also, was er von uns verlangt, das ist, sag ich mal, eine Summe, das verdienen wahrscheinlich viele Familien gar nicht. Also, irrsinnig viel Geld,
mhm,
was wir monatlich verbrauchen müssten. Und hat von da aus ausgerechnet...
dass du eigentlich viel mehr hättest verdienen müssen, als du angegeben hast.
Er will also 10.000 Euro roundabout von mir haben.
Mhm.
Und jetzt habe ich schon wieder ein Vierteljahr nichts von ihm gehört. Und ich schwebe jetzt seit anderthalb Jahren in der Luft, immer mit so einer Summe von 10.000 Euro.
Und das heißt, das könnte sein, dass du Opfer eines wild gewordenen Finanzbeamten bist.
Ja.
Es könnte aber auch genauso gut sein, dass du Täter bist, nämlich Steuerhinterzieher, und es noch nicht gemerkt hast.
Genau. Es kann ja sein.
Aber wenn man mit Verlaub, wenn man Leistungen, also wenn man ein Einkommen nicht erklärt, aus dem 10.000 Euro Steuern resultieren, das muss man doch merken. Also ich merke doch, also 10.000 Euro Steuern, wie viel ist denn das? Das ist, muss ich mal rechnen. Das sind doch mindestens 30.000, das ist mindestens ein Umsatz von 30.000, nee, 40.000, wo du 10.000 Steuern. Und das ist ja nur was, das merkt man ja, ob man 40.000 mehr oder weniger eingenommen hat.
Ja, zumal wir eine ganz kleine Firma sind.
Ja.
Also ich bin also Selbstausbeuter und habe einen Mitarbeiter.
Mhm.
Von daher ist das eine Riesensumme für mich. Ne? Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, dass der Mann überhaupt nicht mit mir reden will, ne?
Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Ja. Hast du mal, wenn er dich angezeigt hat, dann hast du doch aber einen Kontakt zum Finanzamt, also bei mir war das, ich das Finanzamt für Fahndung und Strafsachen. Und da habe ich einfach unmittelbar anrufen können, habe gesagt, hier, erklären Sie mir bitte, was los ist. Ich verstehe nämlich gar nicht, warum Sie mich hier gerade, warum Sie gegen mich in ein Verfahren eingeleitet haben. Und das erklären die dann eigentlich auch.
Ja. Man hat ja irgendwo einen Steuerberater und der Steuerberater berät einen ja und sagt natürlich, verhalte ich so, verhalte ich so.
Mhm.
Was da jetzt richtig, was da falsch ist, kann man natürlich...
Das geht hier nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur mal darum zu sehen, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist, wessen du da bezichtigt wirst.
Sie haben eine ganze Zeit lang keine Auskunft gegeben, weil angeblich ist es ein laufendes Verfahren. Da müssten Sie keine Auskunft geben. Und als die Sache jetzt mehr oder weniger abgeschlossen war, ist der Mann ja, wie gesagt, angeblich im Krankenhaus und nichts passiert.
Mhm.
Ich habe mit der Sache, ich gehe mit der Sache mittlerweile sehr offen um. Deswegen rufe ich auch heute an.
Ja, was willst du auch anderes machen?
Hab das auch, ich sag mal so, im Kundenkreis ein bisschen rum erzählt. Ich habe ja auch viele, sag ich mal, Kunden, die selber selbstständig sind, die Betriebe haben und die erzählen mir mittlerweile dasselbe. Wo einfach gesagt wird, nee, wir haben da den Verdacht und wir verlangen einfach Geld.
Ja, aber ist das überhaupt rechtens? Also geht das überhaupt? Also ich meine, die müssen dir doch erstmal nachweisen, dass du eine Straftat begangen hast. Also wir haben doch hier immer noch Unschuldsvermutung.
Ja, nicht beim Finanzamt. Nicht beim Finanzamt. Es ist, also die ganze Rechtsstaatlichkeit beruht auf dieser Unschuldsvermutung.
Ja.
Aber nicht beim Finanzamt. Das Finanzamt kann behaupten, du machst dies und das und das ist nicht rechtens und wir wollen Geld von dir.
Nee, das kann ich nicht glauben. Tut mir leid. Also
ja,
das kann ich beim besten Willen nicht glauben,
ja,
dass das Finanzamt einfach sagen kann, wir kriegen Geld von dir.
Ich habe das auch nie geglaubt. Ich habe mit mehreren Kunden gesprochen und die sagen genau dasselbe. Ob es Apotheken sind, ob es Kneipen sind, ob es Rechtsanwälte sind, Freiberufler, egal was. Es wird geprüft und es wird einfach gesagt, Summe X muss über den Tisch gehen.
Ja, aber die muss ja begründet werden.
Ja, wie gesagt. Es wird also einfach behauptet, nach Statistiken und nach irgendwelchen Sachen. Und dann wird hinterher geschachert, wie auf dem Viehmarkt. Und dann einigt man sich hinterher.
Aber nach einer Statistik, also einfach nur, die nehmen also an, dass eine, was weiß ich, vierköpfige Familie im Monat 2000 Euro verbrauchen muss.
Ja.
Und wenn du nur 1500 verbraucht hast, dann hast du gelogen. Und die 500, die du da drauf legst, nach Statistik,
die
hast du schwarz verdient.
Genau. Ja.
Ja, aber das ist doch völlig haltlos. Da kommen die doch im Leben nicht mit durch.
Ja, das muss ich mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Also ich bin dafür jedem.
Jetzt hätte ich ja gerne mal, dass hier ein Finanzbeamter...
Ich habe auch Sachen, die jeder, der Schwarzgeld in der Kasse hätte...
Hm.
Hätte die schwarz bezahlt, also ich sag mal so, Nachhilfeunterricht für die Tochter,
ja.
Klavierunterricht oder ich sag mal irgendwie solche Sachen, na, die man immer so sagen würde, das sind so Sachen, wo man sagt, ja komm hier, dann nimm Vati Schwarzgeld mit, bezahl das und gut ist. Das lief bei mir alles übers Konto.
Tja.
Na?
Ach, jetzt hätte ich gerne tatsächlich mal einen Steuerberater hier oder einen Finanzbeamten, der mir das mal erklären kann,
ja.
Wie das überhaupt gehen kann und wie da die Erfolgsaussichten sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass
deswegen
jetzt auf Twitter schreibt mir gerade jemand, du würdest eine Steuerschätzung meinen. Nee. Eine Steuerschätzung wird halt gemacht, wenn du keine Steuererklärung abgibst.
Nee, also ich mache ganz normal jedes Jahr meine Steuererklärung und ich lege alles offen und ich habe auch, ich sag mal wirklich, Kleinstbetrieb und ich habe wirklich fast nur, ich arbeite für die Kommune hier in unserer Stadt und ich habe Selbstständige, ich habe also gar nicht, sag ich mal, viel Privatkundschaft, wo man jetzt sagen könnte, komm Oma Lehmann, ich mach dir dein
Zimmerchen, mach mal ohne Rechnung.
Mal, ne?
Ja.
Ja.
Faszinierend. Also habe ich noch nie gehört so. Also ich kenne das aus der Gastronomie.
Ja.
Da gehen die Finanzämter tatsächlich hin und behaupten, das, was ich eigentlich auch schon ein starkes Stück finde. Also ich verstehe auch nicht, warum da nicht, warum es da nicht, weiß ich nicht, warum der Gesetzgeber da nicht aktiv wird, weil das ist halt an Absurdität kaum zu überbieten. Das, wenn du in irgendeiner strukturschwachen Region, ja, irgendwo, was weiß ich, in tiefen, keine Ahnung wo, Thüringer Wald, wenn du da einen Eisladen hast, ja, und verkaufst Eis, dann kannst du das halt nicht für 80 Cent pro Kugel verkaufen, weil in so strukturschwachen Regionen haben die Leute kein Geld. Das heißt, du gehst hin und verkaufst es für 60 oder für 50. Und dann kann es dir passieren, dass das Finanzamt vorbeikommt und sagt, nee, der normale Preis für eine Kugel Eis, also der Durchschnittspreis für eine Kugel Eis ist 75 Cent. Sie versteuern jetzt 75 Cent, auch wenn sie nur 50 eingenommen haben. Also das kenne ich, dass es in der Gastronomie passiert, wo auch dann die Standardgröße eines Schnitzels vom Finanzamt festgelegt wird und so. Aber das ist halt
bei uns ja auch gewesen. Also da kam ja auch die Nachfrage, warum wir so viel Materialeinsatz hätten bei dem Umsatz, wo ich dann auch rechtfertigen musste, dass ich sage, ich arbeite überwiegend in einer hochwertigen Kundschaft, die hochwertige Ware verlangen, wo ich dann sagen musste, so, ich verkaufe nur Farbe XY, ich sag mal Mercedes und nicht Ente, wo ich einfach sage, die Farbe kostet halt 2 Euro mehr der Liter, aber dafür habe ich auch diese Kundschaft. Na? Musste man sich dann auch wieder rechtfertigen.
Das ist ja echt irre. Mhm. Täter oder Opfer und Täter und Opfer zugleich. Interessant. Ja. Interessant. Ruf wieder an und erzähl, wie es ausgegangen ist, wenn es irgendwann mal ausgeht.
Mache ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass heute noch einer von der Gegenseite anruft.
Ja, ich hoffe das auch. Aber ich hoffe ja jeden Freitag, weil das hier der schlechteste Sendeplatz ist, den man überhaupt nur haben kann. Da ist man schon froh, wenn überhaupt jemand anruft. Und genau darum danke ich dir für deinen Anruf.
Das Leben ist nicht schwer.
Nee, das ist sowieso nicht. Ich wünsche dir was. Eine gute Nacht und schönes Wochenende. Tschüss. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und ich lade euch ein, anzurufen unter 0331 70 97 110 übers Verbrechen zu reden. Also wie ihr möglicherweise Opfer oder möglicherweise Täter geworden seid. Was ist euch passiert? Auch wenn man Täter wird, passiert einem ja irgendwas. Das wird man ja nicht, weil man ein abgrundtief böser Mensch ist und sich das überlegt, jetzt Täter zu werden, obwohl es das mit Sicherheit auch gibt. Vielleicht seid ihr ja auch böse, dann ruft hier an. 0331 70 97 110. Und im Besonderen sind wir interessiert an Anrufen von Steuerberaterinnen oder Finanzbeamtinnen, die uns erklären können, wie das geht, dass das Finanzamt einfach sagen kann, so, wir wollen jetzt 10.000 Euro von dir haben und du zahlst die ersatzweise, weiß ich nicht was, Stockhiebe auf die nackten Fußsohlen oder irgendwie sowas. 0331 70 97 110. Geschichten vom Verbrechen sind gefragt und nach den Nachrichten, da reden wir wieder miteinander.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Ihr seid eingeladen, anzurufen unter 0331 70 97 110 über das Verbrechen zu reden, weil in den letzten Tagen ich so das Gefühl habe, dass ständig über irgendwelche Verbrechen berichtet und diskutiert wird. Zuletzt halt die Geschichte um Sebastian Edati, den SPD-Politiker, der zurückgetreten ist, angeblich aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen, wo dann die Staatsanwaltschaft eingeritten ist. Dann hieß es, ja, Kinderpornografie. Habe ich gedacht, ich lade euch ein, anzurufen und eure Geschichten vom Verbrechen zu erzählen. Also davon zu erzählen, wie ihr irgendwie mit dem Verbrechen mal in Berührung gekommen seid. Möglicherweise seid ihr ja Täter oder Opfer. Wenn ihr Täter seid, würde mich auch interessieren, was das Motiv war, Täter zu werden, weil es gibt ja immer irgendein Motiv, also irgendeinen Grund. Warum seid ihr überhaupt zum Verbrecher geworden? Warum seid ihr möglicherweise zum Opfer geworden? Weil auch da gibt's ja teilweise sogar Begründungen. Ich wüsste ganz gerne, ob ihr schon mal eine Strafe abgesessen habt oder vielleicht zu den Leuten gehört, die Strafen verhängen, also Richter oder sowas seid. Natürlich bin ich auch interessiert an, und das sind eigentlich so die Leute, die am schwierigsten zu sprechen sind, die Leute, die Ermittlungen durchführen, ja, also die Polizei und die Staatsanwaltschaften, also die Exekutive. Gehört ihr zur Exekutive oder seid ihr Täter oder beides? Oder seid ihr Opfer? 0331 70 97 110 ist die Nummer des Blue Moons und ich würde ganz gerne eure Geschichten vom Verbrechen erzählt kriegen. Guten Abend, Janis.
Ja, hallo, guten Abend.
Janis, bist du Täter oder Opfer?
Ich bin nichts von beiden.
Nichts
heute
von beiden?
Zumindest. Ich habe früher schon mal Straftaten begangen, wie Ladendiebstahl oder so.
Ist das eigentlich was, worüber man so lachen kann? Weil hat ja jeder mal gemacht in der Pubertät, ich auch.
Ja, ich finde das nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Also solange es nur Ladendiebstahl ist und man keine Privatperson beklaut, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Es ist halt sowieso von der Versicherung abgedeckt. Und
täusch dich nicht, in Supermärkten, also in großen Läden, ja, in kleinen Läden nicht. In kleinen Läden schädigst du sofort die Ladenbesitzer. Das wusste ich auch nicht. Also bist eine Freundin von mir so ein nippes Geschenkeladen aufgemacht, ne, wo die Touris so kleine Fernsehtürme kaufen und sowas.
Das finde ich, da klaut man auch nicht.
Und
so,
die sagte wirklich, was ich echt verblüffend fand, die sagte halt, wo ich auch sagte, ja, bist du versichert? Sagte sie, nee, bin ich halt nicht, weil wenn ich das versichern würde, dann wäre die Prämie so hoch, dass ich die Preise so sehr erhöhen müsste, dass niemand mehr bei mir Sachen kauft.
Ja.
Das war mir auch nicht klar.
Wenn es jetzt so beim Discounter ist oder so, finde ich halt, also habe ich damit jetzt nicht so das Problem, irgendwie, wenn man halt kein Geld hat, um sich irgendwie was zu kaufen, sondern dann finde ich es jetzt moralisch jetzt nicht so verwerflich, wenn man es dann klaut.
Das heißt, du hast geklaut, weil du kein Geld hattest?
Weil ich kein Geld hatte und weil ich in gewisser Weise so ein bisschen bockig war.
Bockig inwiefern?
Naja, ich hatte halt nicht so richtig Lust auf dieses ganze normale Leben irgendwie und war dann obdachlos irgendwie und hab dann halt so mit obdachlosen Leuten rumgezogen, Drogen genommen, Alkohol getrunken, sowas, was man halt so macht. Und es hat halt dann alles so mit reingepasst in diesen Lebensstil, einfach, dass man dann halt klauen geht und nicht sich die ganze Zeit was zu essen kauft und so. Und es hat halt auch Spaß gemacht irgendwann. Also es war dann halt auch irgendwann nicht nur, weil ich es brauchte, sondern weil es halt irgendwie so der Alltag war auch. Also man gewöhnt sich da halt auch relativ schnell dran irgendwie. Und
wenn du nicht erwischt wirst, ist das nochmal, ne? Ist halt wie so ein so ein Belohnungsmechanismus. Hey, geil, ich bin nicht erwischt worden, ich hab's für lau gekriegt.
Ja. Genau, es macht halt auch Spaß. Also ich mach's jetzt wirklich nicht mehr, aber so bis vor 3 Jahren oder so habe ich es öfter gemacht irgendwie. So, und dann geht man halt so in den Laden rein und man hat halt so auf einmal die komplette Auswahl irgendwie an Sachen, die man sich halt sonst nicht leisten kann irgendwie. Mhm. Also, keine Ahnung, ein teurer Schinken für 5 Euro, was ja irgendwie in gewisser Weise dann teuer ist, wenn man wirklich gar kein Geld hat. Mhm. Und dann klaut man sich irgendwie noch eine Flasche Whisky für 20 Euro, mit einem leeren Rucksack rein, mit einem vollen Rucksack raus. Ist halt schon irgendwie ein geiles Gefühl, so einfach so frei zu sein, sich nicht so eingeschränkt zu fühlen, weil man halt keine Kohle hat.
Ist das wirklich so einfach? Also ich habe meine Tüte Gummibärchen geklaut, weil ich konnte, nicht, ne, also weil ich einfach dachte, ich klaue jetzt eine Tüte Gummibärchen und bin dabei sofort erwischt worden. So, das ist so im Wesentlichen meine Ladendiebstahlserfahrung. Ist das schwer oder gehst du wirklich einfach in den Laden, nimmst eine Flasche Whisky raus, tust sie in den Rucksack und gehst wieder?
Es kommt ein bisschen darauf an, wo man klaut natürlich, aber also bei Real oder so ist es, glaube ich, schon relativ schwer, weil die halt auch Überwachungskameras haben, Ladendetektive und so. Aber so Sachen wie Kaufland, Lidl, Penny, Aldi, überall, das ist eigentlich relativ einfach, wenn man normal aussieht. Also wenn man nicht total ranz ist, irgendwie, da gucken sie dir halt natürlich hinterher, so gucken sie dir schon hinterher, sobald du reinkommst in den Laden. Aber wenn du relativ normal aussiehst, irgendwie ein bisschen, also ich war halt auch noch relativ jung, ich hab's gemacht, dass ich vielleicht 18 war oder so irgendwie, sondern denkt halt nicht jeder irgendwie so, dass du klaust irgendwie, wenn du halt nicht total verpennert aussiehst.
Dann wäre das genau der Trick, ne? Immer im Team zu kommen und der eine sieht halt auffällig aus, sodass er die Aufmerksamkeit mit sich nimmt. Und der im Anzug räumt die Regale leer.
Das ist natürlich auch genau das Problem, so, weil die Leute, die es halt wirklich brauchen, die sehen halt mit der Zeit dann auch immer schlechter aus irgendwie und dann können die halt auch nicht mehr klauen dadurch. Irgendwie dann müssen sich halt immer was Neues einfallen lassen und dann fangen sie vielleicht irgendwie an, welche Leute zu überfallen oder so, weil sie halt nicht mehr so einfach klauen können.
Aber überfallen hast du keinen?
Nein, überfallen habe ich keinen.
Warum, ich nicht cool. Warum hast du aufgehört mit dem Klauen?
Ich habe mein ganzes Leben irgendwie geändert. Also ich war aufgehört, Drogen zu nehmen, aufgehört, mit den Leuten rumzuhängen. Ich habe jetzt eine Wohnung und mache halt wieder Schule und so. Und versuche gerade irgendwie selber ein bisschen klarzukommen irgendwie. Und da passt es halt auf einmal überhaupt nicht mehr rein. Also ich fühle mich halt dann auch irgendwie, also es tut mir persönlich einfach nicht gut, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich werde dabei super nervös und fühle mich, auch wenn ich nicht mehr klaue, halt super nervös, wenn ich wenn ich in den Laden reingehe nächstes Mal, wo ich dann was geklaut habe, irgendwie, weil ich halt denke, irgendwie die denken, dass ich was klaue, weil ich ja halt letztes Mal was geklaut habe.
Ist Drogen nehmen eigentlich eine Straftat? Nee, ne? Nur Drogen haben.
Ja,
Drogen oder sich haben. Sich besorgen oder so, ne? Oder wie war das?
Ja, das Drogen nehmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube manche, es kann sein, dass manche Sachen irgendwie an Drogen unter Strafe stehen, wenn man sie genommen hat auch. Das weiß ich aber nicht, vielleicht sowas wie LSD oder so. Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Aber das wollte aber ich eigentlich gar nicht erzählen.
Macht nichts. Weißt du, ich habe praktisch keine Anrufer, darum können wir erzählen, bis der Arzt kommt.
Ja, okay.
Aber irgendwie Drogen, also ich habe da ja auch reichlich Erfahrung mit. Hast du das jemals als Straftat irgendwie angesehen? Hast du jemals das Gefühl gehabt, du würdest etwas tun, was nicht nur irgendwie auf so moralisch irgendwie vielleicht ein bisschen anstößig ist, weil macht man ja nicht und ist ja ein Zeichen für Misserfolg und so. Also, dass du irgendwas tust, was nicht nur moralisch anstößig ist, sondern was auch tatsächlich gesetzwidrig ist?
Höchstens, wenn ich halt mit einem Päckchen irgendwie durch die Gegend gelaufen bin, irgendwie, dass ich halt Angst hatte, dass ich erwischt werde, auch wenn ich dann kontrolliert wurde mal von der Polizei oder so.
Aber so ein Unrechtsbewusstsein hat man überhaupt nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Und einfach nur also, Schiss von Bullen, ja.
Ja, ist ja auch mein, ja, keine Ahnung, ich beeinflusse damit jetzt wirklich niemanden irgendwie, wenn ich mir irgendwie Drogen reinballer, solange ich dann auf den Drogen nicht irgendwie Sachen mache, die Leute beeinflussen, aber an sich tue ich ja da keinem was irgendwie, und was ich mir selber antue, ist ja irgendwie meine Sache.
Mhm. Was wolltest du eigentlich erzählen?
Eigentlich wollte ich erzählen, dass ich vorhin, gerade wenn wir zu Hause ankommen und da habe ich im Kühlschrank geguckt, dachte mir, nicht zu essen. Und es war so 7:45. Und dann bin ich zum Aldi gefahren, wollte mir noch ein paar Brötchen holen. Und dann fahre ich an dem Aldi vorbei, irgendwie halt davor. Und auf einmal stehen da so zwei Typen mit einer Sturmmaske und einer Knarre in der Hand und rauben gerade die Kassiererin aus. Die Kassiererin wühlt ganz panisch in der Kasse irgendwie.
Was?
Ja.
Du verarschst mich doch.
Nein, das ist wirklich so. Ich war auch echt ein bisschen, also ich hatte es halt überhaupt nicht eingeplant. Ich habe mir auf dem Hinweg drüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt Brötchen oder ein Brot nehme.
Ja.
Irgendwie so, und dann überfallen da irgendwie zwei Leute, so die Kassiererin. Und die Kassiererin guckt sowieso schon mal ein bisschen verstört. Und danach hat sie auf jeden Fall noch verstörter geguckt. Und dann habe ich die Polizei gerufen irgendwie. Also bin da ein paar Meter weiter gefahren irgendwie. Die Polizei gerufen, dann habe ich mir Brötchen geholt. Dann ist die Polizei gekommen und hat irgendwie die Leute befragt und so und die Täter gesucht. Und später hat mich dann noch die Kripo angerufen und gefragt, ob ich irgendwelche Aussagen machen kann, ob ich irgendjemanden gesehen habe und beschreiben kann und so.
Ein Aldi überfallen? Scheint sich ja gelohnt zu haben. Also, oder haben sie sie gekriegt?
Bisher habe ich nichts gehört. Aber mir wurde ja auch nicht Bescheid gesagt oder so. Ja, aber ich denke schon, das kann sich bestimmt schon lohnen, irgendwie, wenn du es am Ende des Tages machst, war halt auch wirklich dann irgendwie 7:55 oder so.
Haben die dann so viel in der Kasse? Ich dachte, die schließen das dann immer irgendwie weg.
Ich weiß nicht. Aber die werden es wissen.
Welche Nummer rufst du an, wenn du die Polizei rufst? 110?
Ja, ich habe 110 angerufen. Da war ich auch, ich war jetzt nicht so geschockt irgendwie, aber da habe ich auch ganz schwer nachgedacht. Habe ich die 110 angerufen und da meinte ich, ja, hier in Wedding irgendwie. Also dann bin ich halt auch gar nicht davon ausgegangen, dass da irgendjemand an irgendeiner Zentrale sitzt, die vielleicht überhaupt nicht in Wedding ist. Und habe halt gleich irgendwie so von meinem Standpunkt aus erzählt und ja, aber es ging dann auch relativ schnell, wurde ich auch gefragt, warum ich denn weggegangen bin irgendwie. Also auch nicht ganz verstanden die Frage und dann meinte er, naja, war nur so eine Frage. Ja, ich bleibe da nicht ewig stehen irgendwie und lass mich vielleicht noch mal schießen, oder von Aldi überfallen wird.
Am besten noch fotografieren mit dem Handy so durch die Schuhe.
Ja, genau, noch einen kleinen Film drehen.
Ja, krass. Habe ich auch noch nie. Einen Überfall habe ich auch noch nie erlebt.
Ja, ist eigentlich komisch, oder? Ich meine, es passiert ja relativ oft, denke ich, oder?
Ich weiß es gar nicht. Also es werden halt oft Personen überfallen und irgendwie abgezogen, aber so Läden? Ich kenne das eigentlich nur aus dem Film.
Ja, aber im Polizeiticker, also es gibt so eine Seite in Berlin, das heißt Polizeiticker Berlin, da stehen ja auch die ganzen Straftaten drin, da steht ja ständig irgendwas, dass irgendjemand überfallen wurde und dass irgendwelche Läden überfallen wurden, irgendwas ausgeraubt wurde und so. Und vor allem in Wedding ist es ja nochmal vielleicht ein bisschen mehr als in Mitte, so weil da halt viel mehr arme Leute sind und viel mehr Leute, die
so sozialer
Zugang zur Kriminalität haben irgendwie. Also da gibt es ja ständig Straftaten. So, und da hast du mich schon gewundert, dass ich sowas noch nie erlebt habe. Und ja, heute war der Tag.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Und ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch.
Ich danke für deinen Anruf, Janis.
Ja, kein Ding.
Danke, tschüss. Ciao. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Ich dachte mir, ich frage mal rum, inwiefern ihr denn mit dem Verbrechen bisher schon mal in Berührung gekommen seid. Also inwiefern an euch oder durch euch eine Straftat verübt wurde und was danach passiert ist, ja? Als ihr mit dem Gesetz in Konflikt geraten seid. Obwohl man ja nicht wirklich mit dem Gesetz in Konflikt gerät, nur weil man eine Straftat begeht. Ne? Also dazu muss man ja auch erstmal erwischt werden. Es sei denn, man hat genug, wie nennt man das denn, genug Unrechtsbewusstsein. Also man hat ein moralisches Koordinatensystem, das zum Zeitpunkt der Straftat einen schon wissen lässt, dass man gerade eine Straftat verübt und vielleicht deswegen sogar man ein etwas schlechteres Gewissen hat. 0331 70 97 110. Wie seid ihr denn mal mit dem Verbrechen in Berührung gekommen? Sitzt ihr im Knast? Dann ruft doch mal an. Ich weiß, dass ihr im Knast Fritz hört und ich weiß auch, dass ihr telefonieren könnt. 0331 70 97 110. Es geht weiter mit dem Adrian. Hallo Adrian.
Ja, hallo.
Adrian, bist du Täter oder Opfer?
Ich war... Also Jugendlicher war ich Täter.
Ja.
Da war ich mindestens 6 Jahre Täter.
Was hast du gemacht?
Ich habe einmal in der Schule die Toilette in Brand gesetzt.
Ist das eine Straftat eigentlich?
Ja, also wir haben auch richtig, da kam auch richtig die Kripo.
Aha. Warum hast du das gemacht?
Weil ich in der Schule, war eine Schule für Behinderte und Nichtbehinderte.
Mhm.
Und die haben mich immer gemobbt. Und nach 2 Jahren hat es mir gereicht und dann habe ich mich damit gewehrt, weil ich dann einmal, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, habe ich dann die Toilette in Brand gesetzt.
Und was ist dann passiert? Also Geld, um das zu bezahlen, hattest du ja sicher nicht.
Nee, das Erste, da haben sie mein Heimbett bezahlt.
Mhm.
Da habe ich dann, musste ich das auch abarbeiten, ein halbes Jahr. Dann war, dann der Richter hat dann auch, hatte dann das so verordnet. Denn eigentlich, dann war es 2 Monate später, war noch die WM. Da habe ich dann 6-mal den Melder ausgelöst für die Feuerwehr. Und da haben zwar, weil ich nicht wusste, eine Kamera war da. Und da haben die mir das vorgespielt und ich habe dann gedacht, dass ich das nicht bin. Und dann wurde ich nochmal vom Gericht gejagt. Von denen haben mich angezeigt. Und dann habe ich für 2 Jahre Strafarbeit bekommen.
Für 2 Jahre Strafarbeit? Moment, was, du musst jetzt nicht 2 Jahre Steine klopfen oder sowas durchgehen?
Nein,
ne?
Ich habe ja damals im Johannesschiff gewohnt. Das ist in so einer Einrichtung, wo ganz viele Einrichtungen sind.
Mhm.
Und hinten hat man auch noch einen Reiterhof und dann musste ich da alles abarbeiten.
Und wie lange?
Da habe ich dann 2 Jahre und dann hat, dann nach die 2 Jahren haben die mich gefragt, ob ich dann ehrenamtlich da weiterarbeiten möchte.
Mhm.
Dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich monatlich ein bisschen, sagen wir mal, Taschengeld da bekommen. Und dann hab ich noch eine Sache gemacht. Da habe ich Bombenalarm gemacht im Helios.
Nochmal, was hast du?
Bombenalarm gemacht.
Wo?
Im Helios.
Was ist das?
Im Krankenhaus.
Mhm.
Und da wurde ich angezeigt. Und dann irgendwann haben die es auch wieder fallen gelassen. Der Richter hat mir dann auch gesagt, wenn ich noch eine Sache mir jetzt leiste, dann werde ich in die Psychiatrie eingewiesen, lebenslänglich.
Und warum hast du, ach du Scheiße, warum hast du den Bombenalarm ausgelöst?
Weil ich hatte mein Heim gelebt und weil ich der Einzige war, der normal war, also der mehr machen konnte.
Mhm.
Und das war meine einzige Not, denen zu zeigen, dass ich hier zu die jetzt nicht der Hampelmann bin für alles. Mhm. Weil ich konnte mit denen nicht reden, wenn ich denen gesagt habe, möchte es nicht, dann haben wir ihm gleich Strafen verhängt. Und irgendwann musste ich mich richtig zur Wehr setzen. Und dann haben sie das auch gecheckt, dass ich dann nicht für die alles machen, also nicht machen brauche oder nicht machen kann.
Aber die Androhung, lebenslang in die Psychiatrie eingewiesen zu werden, ist auch heftig.
Ja.
Hat aber geholfen, oder?
Ja, also dann habe ich so eben zwei Sachen gemacht, das haben die mit meinem Heim selber mit mir geklärt. Dann haben die mir ein halbes Jahr Schulmarrest gegeben und dann seit dann war dann auch alles bei mir okay. Dann habe ich auch seit dann keine Scheiße mehr gebaut.
Mhm.
Weil ich möchte ja auf freien Fuß bleiben.
Da hast du nochmal Glück gehabt. Adrian, ich danke dir.
Ja, bitte.
Gute Nacht, schönes Wochenende.
Ja, jedenfalls.
Danke, tschüss. 0331 70 97 110. Das Verbrechen ist unser Thema heute Abend. Vielleicht kann man es auch ein bisschen abschwächen und sagen, wie ihr mal, also Geschichten von da, wo ihr mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen seid. Weil Verbrechen ist ja immer direkt eine so Strafe und Knast und ra. Und mit dem Gesetz kommen wir dann halt doch eigentlich auch schon auf niedrigerem Niveau in Konflikt oder zumindest in Berührung, auch in unangenehme Berührung, die nicht sofort dazu führt, dass wir strafbar uns gemacht haben, beziehungsweise als Straftäter verurteilt worden sind. 0331 70 97 110 hat Lotte angerufen. Hallo Lotte.
Hi.
Lotte, du kennst dich mit den Finanzämtern aus.
Naja, so ein bisschen, ja.
So ein bisschen. Woher? Bist du Finanzbeamte?
Nein, also ich arbeite auch auf der anderen Seite. Also ich arbeite im Steuerbüro. Und also so ein Finanzbeamter ist zwar immer ein bisschen nervig und anstrengend, ne?
Ja.
Aber der hat ja auch seine Regeln und Vorschriften. Also der macht nicht einfach mal irgendwas so. Also mein ganz heißer Tipp an, ich habe seinen Namen nicht mitgekriegt.
Peter war das. Nochmal für die erst eingeschaltet haben. Peter ist Handwerker, hat einen kleinen Betrieb mit einem Angestellten und hatte eine Steuerprüfung oder eine Betriebsprüfung. Und sagte, danach hätte dann einfach der prüfende Finanzbeamte behauptet, er hätte Steuern hinterzogen und zwar 10.000 Euro und will die jetzt haben, weil er davon ausgeht, dass die Familie von Peter mehr Geld hat ausgeben müssen, um ihren Alltag zu bewältigen, als sie tatsächlich ausgegeben hat. So, kann der einfach hin und sagen, nö, ja, ist so?
Nee, natürlich nicht. Also,
warum macht er das dann?
Also der macht es, der hat natürlich Vergleichswerte irgendwie, um seine Prüfung festzumachen, Erfahrungswerte. Und so eine kleinen Handwerksbetriebe, die werden natürlich vom Finanzamt öfter mal geprüft als die Großen, weil die Großen werden ja aus Pflichtangaben schon von Wirtschaftsprüfern geprüft.
Ja.
Und deswegen kommen die mit so einem Steuerfahndungszeug gar nicht so oft in Berührung, weil das prüfen ja schon die Wirtschaftsprüfer.
Mhm.
Obwohl das Finanzamt auch immer sehr interessiert ist dran. Aber der Finanzbeamte kann nicht hergehen und sagen, ja komm hier, 10.000 Euro, überweis mal. Und da hat jetzt irgendwie auch schon die Steuerfahndung am Hals, sag ich irgendwie, ist es dann so gehört.
Ja.
Also ganz heißer Tipp, irgendwie Steuerberater wechseln oder sich mal eine andere Meinung einholen.
Ja, ne, das ist irgendwie...
Weil das also kann gar nicht sein. Also ein Finanzbeamter, der macht auch nur seine Arbeit, ja, und der ist halt kein Monster oder so, ja, der... hat seine Vorschriften, er hat seine Prüfweise und wenn er halt was feststellt, na klar geht er dem nach. Ein bisschen suspekt fand ich auch, dass er dann einfach beim Lieferanten irgendwie auch prüft, die Rechnung.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, eine zweite Meinung einholen, weil der stellt sich nicht hin und sagt, ja, ich will jetzt von dir 10.000 Euro haben. Also ohne Grund. Und wenn er was gefunden hätte in der Betriebsprüfung, dann hätte er zumindest das mal darlegen müssen und in einem Bericht irgendwie wiedergeben müssen, aber der hört ja irgendwie gar nichts von dem, ne?
Ja. Ja, das ist eigentlich das Faszinierende daran, ne? Oder das
Ja, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen.
Ich eben auch nicht, weil immer wenn ich, also ich hatte, wie gesagt, auch schon mal die Steuerfahndung am Hals.
Ja.
Hat man auch immer am Hals, ne? Die sind
ja,
nicht
genau,
hinter einem, man hat sie immer am Hals. Genau. Und die waren halt super ansprechbar und also
ja, müssen sie ja auch.
Irre kooperativ und freundlich. Also das Einzige, was sie gesagt haben, ist, nee, wir wissen halt nicht, was jetzt der Fehler ist, aber wir wissen, dass sie zu wenig erklärt haben. Das war halt, und dann musste ich halt selber rausfinden, warum ich zu wenig erklärt habe, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da mich allein gelassen gefühlt hätte von denen.
Die wissen ja auch, dass sie nicht so beliebt sind in den Betrieben, aber... Ja, ansprechbar sind
ja,
die auf jeden Fall
bis einer die Polizei ruft, weil er überfallen wird, sich dann mal überlegt, woher eigentlich das Geld kommt, von dem die Polizisten bezahlt werden. Ne?
Also wenn der jetzt irgendwie ausfällt wegen Krankheit, dann ist auf jeden Fall irgendjemand im Bilde oder es muss jemand im Bilde sein. Es geht ja nicht, dass er irgendwie ein halbes Jahr gar nichts hört und dann mal wieder kurz und wieder ein Dreivierteljahr nicht. Also da würde ich beim Steuerberater mal anrufen und sagen, ey, was ist denn da los? Sag mal, kann ja nicht sein, dass er auf einmal wieder aufschlägt und die Privatkonten haben will und ja.
Das sehr seltsam.
Ein bisschen komisch.
Aus was für einer Rechtslage heraus kann denn so ein Finanzbeamter überhaupt sagen, ich gehe davon aus, dass du mehr eingenommen hast? Kann er das überhaupt? Also einfach aufgrund eines Gefühls oder so?
Also aufgrund eines Gefühls, prüfen ja nicht. Also sie haben schon ihre Vorgaben und ihre Erfahrungswerte, aber aus welcher Rechtslage heraus, das weiß ich jetzt auch nicht.
Okay. Ich muss mal irgendwann einen Finanzbeamten mir suchen. Einen hatte ich mal an der Hand, aber ne, muss ich mal gucken, ob ich den noch finde. Weil sowas finde ich ja immer sehr, sehr spannend.
Das ist mal gut, eine Connection zum Finanzamt zu haben.
Nee, so gut ist die dann auch nicht. habt ihr eigentlich, wenn du im Steuerbüro arbeitest, habt ihr eigentlich auch mit Verbrechen zu tun? Also kommen bei euch dann auch die Leute und sagen so, hier, ich habe Steuern hinterzogen, obwohl das ja kein Verbrechen ist, ja nur eine Sünde.
Mhm. Vergibt der Herr. Nee, also bisher bin ich mit sowas noch gar nicht in Berührung gekommen.
Ach schade, angeblich hinterziehen doch alle Steuern.
Ja, angeblich schon. Aber ich habe es noch nicht erlebt.
Ich frage mich, wie man das macht. Also, weil wenn ich 1.000 Euro einnehme, dann weiß das Finanzamt das doch. Das irritiert mich immer so ein bisschen. Naja.
Ja, das ist immer eine Herausforderung, das zu vertuschen, ne?
Ja, aber geht doch gar nicht. Wenn ich eine Rechnung schreibe, wo drauf steht, gib mir 1.000 Euro, dann ist das doch, naja. Vielleicht hätte ich Handwerker werden sollen, einfacher Schwarzgeld produzieren.
Um das besser nachvollziehen zu können, ja.
Genau. Lotte, ich danke dir.
Ja, gerne.
Ein schönes Wochenende noch.
Ebenso.
Danke, tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110. Das Verbrechen und du ist unser Thema. Ich wüsste ganz gerne, wie ihr mal zum Verbrecher geworden seid oder zum Opfer eines Verbrechens. 0331 70 97 110. Hat der Wolfgang angerufen. Hallo Wolfgang aus Magdeburg.
Hallo Holgi.
Wolfgang, bist du Täter oder Opfer?
Ich bin Täter.
Ha! Was
aber
hast du?
Im Straßenverkehr. Du Holgi, aber erstmal abseits vom Thema. Was macht denn eigentlich Caro?
Weiß ich nicht. Wo soll ich wissen, was Caro macht?
Die hat sogar am Radio, war so schwindelig und alles.
Ja, keine Ahnung, du darfst mich nicht fragen. Ich bin nicht schön. Keine Ahnung.
Gut, alles klar. Du, ich habe eine Alkoholfahrt mit dem Wagen getätigt.
Also vermutlich das, was alle Autofahrer schon gemacht haben.
Ach, eigentlich ich bin Berufskraftfahrer, ich brauche meinen Führerschein, wie alle anderen auch.
Bist du besoffen LKW gefahren?
Nein, um Gottes Willen. Also mit so einem Geschoss bestimmt nicht. Mhm. Noch krasser, das war vor 4 Jahren.
Ja.
Bin ich einen Tag vor Männertag bei einer Freundin gewesen, umtrunk, und das Auto stand ungünstig an der Straße.
Mhm.
Und da bin ich von der Straße gegenüber, die Polizei hat sie ausgemessen, 12 Meter gefahren. Das hat einer gesehen, hat angerufen. So, natürlich kam die Polizei und sind sie gefahren und so weiter. Ja, was soll ich denn machen? Ja, klar habe ich. In Deutschland ist es ja so, ich darf nicht mal einen Motor anlassen, wenn ich betrunken bin, um mich aufzuwärmen oder so. Na, also auch wenn ich keinen Meter fahre, wenn ich einen Motor starte, ist es eine Trunkenheitsfahrt.
Ja.
Und jetzt kommt es ganz krass. Ich musste vor Gericht. Und ich habe noch nie ein Gericht gesehen.
Die sind gekommen, haben gesagt, hier, was machen Sie da? Blasen Sie mal, oder wie?
Ja, die sind gekommen, haben gesagt, sind Sie gefahren? Ja, da war noch ein Zeuge, der mich verraten hat. Und der konnte mich nicht leiten, aber das ist eine andere Nummer. Und ich habe aber die Tat ja nun selber begangen.
Mhm.
Und kommt die mit dem Funkwagen, pusten. Und das Pustgerät zeigt dann an, 1, Promille. Und dann fährt man aufs Revier und kommt der Doktor. Denn die müssen die Blutwerte haben, die Atemalkoholwerte sind nicht rechtskräftig.
Ja.
Das haben die gemacht und dann nehmen sie dir den Führerschein weg und dann darfst du wieder nach Hause. Dann kommt vom Gericht ein Schreiben, ihnen wird vorgeworfen und so weiter, eine Trunkenheitsfahrt begangen zu haben. Und ich rufe ja jetzt bloß deswegen an, um mal zu sagen, die Leute möchten sich schwer überlegen. Ich habe 1.200 Euro bezahlt. Der Führerschein, den ich besaß, wurde geschreddert.
Mhm.
Ich musste einen neuen beantragen. Also ich kam nachher auf 1.670 Euro meinen Führerschein.
Die haben den geschreddert, aber nicht die irgendwie ein monatelanges Fahrverbot verhängt, oder wie?
Ein Jahr,
achso, okay. Mhm.
Und da wird der Führerschein vernichtet. Du musst einen neuen erwerben, du musst zum Arzt, du musst zum Rotkreuz-Lehrgang, also 1.670 Euro musste ich bezahlen, um meinen Führerschein nach einem Jahr wieder abholen zu dürfen.
In dem Jahr gemacht? Also wovon hast du gelebt, wenn du doch Berufskraftfahrer bist?
Naja, ich bin ein Schwerbehinderter, ich kriege Rente.
Okay.
Ich bin schon durchgekommen ein bisschen.
Alles klar.
Das Problem war ja noch, mein Auto nach Hause zu kriegen, den Nachbarn zu fragen. Und seine Frau hat keinen Führerschein, wer fährt nun mein Auto? Mein Auto stand 45 Kilometer weg von zu Hause. Wie kriege ich mein Auto nach Hause? Zum Glück war ich im ADAC und habe da angerufen und habe gedacht, mein Auto fährt nicht mehr. Und die haben es mir dann nach Hause gefahren. Habe ich gelogen. Noch eine Ordnungswidrigkeit. Ja, wie gesagt, ich möchte alle Leute davor warnen.
Was, vom betrunkenen Autofahren? Ja, klar.
Ja, das ist
Da riskiert man, außer, ja, es ist nicht nur das Geld, sondern man riskiert andere Leute Leben.
Ja, wie gesagt, ich habe mein Auto bloß von der gegenüberliegenden Straße, ich muss längst rübergefahren.
Sagt ja jeder. Sagt ja jeder, der im Zweifelsfall schon 10 Kilometer vorher gefahren ist. Ne? Das ist halt das Problem. Richtig. Das heißt, du musst entweder ganz oder gar nicht. Ne? Also so gesehen kann ich jetzt schon sehr gut verstehen, dass sie sagen, okay, sobald du den Motor anlässt, bist du dran.
Nur Ricky, ehrlich einmal, unter Alkohol, wie man da enthemmt ist, einfach einen Schlüssel nimmt und ins Auto steigt, ich begreife es heute noch nicht, dass ich es getan habe. Wie bin ich auf die Idee gekommen, runterzugehen, zu sagen, mein Auto steht scheiße halb auf dem Gehweg, fährst es weg? Das hätte ich nüchtern nie.
Ja, Alkohol macht halt doof.
Ja, das war mir eigentlich scheißegal. Ich sag, das Auto muss darüber. Und es war ein Tag vor Männertag. Also mehr Zeugen brauchte ich nicht. Das waren hunderte Zeugen gegenüber, war noch ein Kiosk. Die haben alle gesehen, dass ich wankend in dieses Auto rein und rüber gefahren bin. Na, ich meine, ich habe meine Strafe gekriegt, ich habe was gelernt.
Ja, 1.600 Euro ist nicht wenig Geld.
Naja, es wird ja alles gestattet. Man kann die Raten zahlen und so weiter. Da ist, aber wenn man dann vorm Richter sitzt, das ist, man kennt ja hier die Serie Richter Holt und so. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Das ist krass. Was kommt raus? Die Wartezeit, bis man kriegt ja dann einen Vorladungstermin, den man einzuhalten hat. Die wochenlange Warterei, jetzt ist soweit, was kommt. Du, ich ehrlich gesagt, ich habe mir in die Buchsen fast. Jeden Tag. Na, das ist krass.
Also, aber warum? Also Gefängnis, also dir blüht ja keine Haftstrafe. Also,
nein, aber es hätte ja, ist es 6 Monate Führerscheinentzug, es ist 8 Monate, sind es 2 Jahre, da hängt ja mein Beruf, meine, ich quatsch jetzt, ich Berufskraftfahrer, Blödsinn, jeder braucht seinen Führerschein. Wer fährt denn heutzutage um die Ecke auf Arbeit mit dem Rad? Das sind die wenigsten.
Naja, kommt halt darauf an, wo man wohnt. Also in Berlin braucht man nicht wirklich einen. Gut, und ich kenne auch genug Leute, die keinen haben.
Ja, was hätte alles passieren können, na, wenn man eine gewisse Strecke zurücklegt? Ich hätte ja bloß ein anderes Auto touchieren brauchen, dann bezahlt die Versicherung nicht. Und der andere hat vielleicht auch noch, was weiß ich, 8.000 Euro Schaden, den ich dann zu begleichen habe.
Genau.
Bei Alkohol gibt es kein Pardon, ne? Ja, und jetzt habe ich dir so ein Ohr abgekaut, jetzt möchte ich mal noch zu einer anderen Sache kommen, weil es so viele Leute gibt, die sagen, Todesstrafe.
Ja.
Ist ja auch so ein Thema. Das ist ein Kinderferienwaldschirm und so. Ja. Die Leute mag ich nicht. Aber dann sollten die Leute, die sowas sagen, sich mal überlegen. Da wird jemand überführt und der gesteht. Und es kommt nach der Todesstrafe raus, er war es doch nicht.
Ja, aber so weit sind die Leute, die Todesstrafe fordern, doch gar nicht in der Lage zu denken. Das sind doch, guck die dir doch mal an, die sowas fordern. Das ist halt, ich finde auch, ganz ehrlich, Da lass uns da nicht drüber reden, weil das ist halt nicht der Rede wert. Diese paar Hanseln, die wissen halt ganz genau, dass wenn sie sich aufs Auto schreiben, Todesstrafe für Kinderschänder, dass sie damit irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und genau das ist ihnen gelungen, weil du jetzt gerade drüber sprichst. Die sind halt, diese Menschen sind nicht der Rede wert. Darum sollte man auch nicht drüber reden, denke ich immer.
Naja, sicher, nur nach so einer Vollzug einer Todesstrafe ist nichts mehr korrigierbar. Ja. Habe ich jemanden unschuldig eingesperrt, kann ich so sagen, na, ich entschädige den oder was auch immer. Na, das ist völlig unüberlegt, sowas zu sagen. Na, wobei diese Leute für mich sowieso eher in die psychologische Klinik gehören.
Das ist halt dummes Zeug. Das ist halt wirklich dummes Zeug. Also ich meine, es gibt ja genug Länder, in denen es Todesstrafe gibt und in denen die Todesstrafe auch vollstreckt wird. Und das hat ja überhaupt keinen, das ändert ja nichts. Das ist ja jetzt nicht, dass deswegen weniger schwere Verbrechen passieren oder so. Und man muss sich halt grundsätzlich, also und das ist glaube ich auch was man muss sich halt grundsätzlich überlegen, warum bestrafe ich überhaupt? Ne? Also ich habe ja 2 Möglichkeiten zu bestrafen, also 2 Gründe oder 2 mögliche Gründe zu bestrafen. Das eine ist Rache, ja, und das ist halt Todesstrafe. Quatsch. Todesstrafe ist eine Rachejustiz. Ne? Das ist halt aus vorzivilisatorischen Zeiten, da verorte ich das. Ne? Also Rache ist was nicht mit Zivilisation zu tun hat. Oder ich kann bestrafen aus Erziehungsgründen. Maßnahmen. Also ich sage so, ich entziehe dir jetzt für einen bestimmten Zeitraum die Freiheit, damit du etwas lernst.
Ja.
So, und ich glaube, dass...
Ob er die Tat begeht.
Nö, der Nächste überlegt sich das nicht. Das ist nicht... ich glaube nicht, also wenn das wirklich der Fall wäre, dass der Nächste sich überlegt, ob er eine Straftat begeht, weil er sieht, wie der Typ vor ihm bestraft worden ist, dann würde die Todesstrafe ja funktionieren. Aber die funktioniert ja nicht.
Holgi, mal ehrlich jetzt. Was hält mich in zweiter Linie, mal von diesem Menschenverstand, in zweiter Linie davon ab, zum Beispiel, dass ich bin nur Nachtfahrer, nachts mit 80 durch die Ortschaft zu fahren? Die Eventualität, dass man mich bestraft, indem man mich blitzt. Na? Und da ist doch diese Strafandrohung, fruchtet doch bei mir persönlich, dass ich sage, Mensch, du fährst deine Zähne drüber, gut ist. Ich weiß es nicht, ob ich entgleisen würde, gäbe es gar keine Strafe. Ich bin bloß ehrlich.
Ja, ich überlege gerade.
Ich will ja nach Hause, ich stehe jetzt in Berlin auf Flughafen, ich will nach Magdeburg. So, und jetzt komme ich nach Magdeburg rein, auf der Autobahn ist ja meistens, kann ich ja ziehen mit 130, 140. Jetzt komme ich in den Ort rein, ich will nach Hause, ich fahre dann noch einmal 47 Kilometer mit dem Pkw. Da ist in Magdeburg eigentlich keine Sau unterwegs. Könnte ich doch eigentlich 90 fahren oder 100.
Ja.
Warum tue ich es nicht?
Weil du dann deinen Führerschein, verlierst, wenn du erwischt wirst. Das heißt, letztendlich ist es...
Androhung einer Strafe befleißigt mich zu sagen, ich begehe keine Straftat, ich werde nie wieder, und wenn ich noch so besoffen bin, auch nur einen Zündschlüssel anfassen, weil ich durch diese Tatsache, dass ich da so viel Geld bezahlt habe und laufen musste, werde ich diese Sache nie wieder begehen.
Aber du hast natürlich auch vorher gewusst, dass wenn du dabei erwischt wirst, dass du eine empfindliche Strafe, ne? Und du hast es trotzdem gemacht. Das heißt doch, das bedeutet doch aber, dass die pure Strafandrohung nicht oder nicht immer ausreichend ist, um Straftaten zu verhindern.
Aber ich war alkoholisiert. Und da habe ich überhaupt nicht, das war das Gehirn zur Hälfte weg. Ich bin ehrlich, ich war alkoholisiert, da bist du auf den fährst das Ding darüber. Na, währenddessen ich bei der Ordnungswidrigkeit, die ich anspreche, zu schnell zu fahren, doch immer sage, Mensch, shit, könnte hier noch stehen, es kostet mich zumindest Geld. Und das muss ich nicht haben. Also fahre ich, was Vorschriften ist, und ein bisschen drüber fahre ich immer, wenn ich ehrlich bin. Aber, na, das ist doch, ich bin ein ehemaliger DDR-Bürger. Da gab es unter den Jugendlichen das Gerücht Jugendwerkhof.
Ja.
Vielleicht ruft ja noch jemand an, der das kennt. Ich kenne es bloß vom Hörensagen. Und mich hat alles von Straftaten abgehalten, jemanden zu verletzen oder noch schlimmer, weil dieses Gerücht, es gibt einen Jugendwerkhof und da drin wirst du geprügelt, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es so ist, ich war da nicht.
Na, ich kenne es auch nur von Erzählungen. Ja.
Nur die Institution, wo ich à la Bootcamp, heute sagt man Bootcamp, was nicht so krass ist, aber diese Tatsache, es gibt einen Jugendwerkhof, hat mich davon bestimmt zurückgehalten, Straftaten zu begehen.
Aber warum bist du betrunken ins Auto gestiegen, obwohl du doch wusstest?
Ich habe das Auto nüchtern halb auf dem Gehweg abgestellt.
Ja, ich überlege, worauf ich gerade hinaus will, ist irgendwie rauszukriegen, warum manchmal die Androhung von Unannehmlichkeiten reicht, um uns zu konformem Verhalten zu bewegen, und warum es manchmal nicht ist. Ja, in dem Fall war es Alkohol.
Man sagt ja, Alkohol enthemmt. Also denke ich mal, ich bin leger geworden irgendwie und habe gesagt, shit, ist doch egal, fährst die paar
Meter. Genau dasselbe wie in der Baustelle nachts 120 fahren, obwohl da 80 steht. Das ist halt letztendlich dasselbe. Man wird halt übermütig. Man denkt sich, man wüsste es besser. Und das macht Alkohol ja eindeutig. Also Alkohol macht ja eindeutig, dass man sich einbildet, man wüsste Dinge besser.
Also auf A7 lasse ich das sein, aus einem einfachen Grund. Denn man sagt dann immer, da stehen sie.
Da stehen sie, genau.
Ja, und das hält mich ab. Ja, ich bin jetzt bloß mal ehrlich, jetzt die neue Reform unserer Flensburger Strafkartei da, die wird ja nur noch härter, wird mich noch dazu befleißigen zu sagen, du hältst dich an die Straßenverkehrsordnung. Genauso wie wenn ich weiß, wenn ich einen Ladendiebstahl begehe, kostet das so und so viel. Oder wenn ich eine schwere Straftat begehe, jemanden verletze, ist das Strafmaß so und so. Nun habe ich dir ja schon gesagt, ich gucke immer mal die Richter-Holz-Serie, wo ich mich wundere, dass ein Jugendlicher, der in der Lage ist, eine Erwachsenenstraftat zu begehen, nach Jugendrecht bestraft wird.
Naja, Richter Holt ist halt Pillepalle, also das hat ja mit Rechtsprechung nichts zu tun, was die da machen. Das ist ja irgendwie, das ist ja Comedy.
Ich bin zu wenig auf Gericht, um zu wissen, warum eine so schwere Straftat wie ein Mord oder sowas eben in zwei Kategorien eingeteilt wird. Mhm. Ich meine, wenn ich als 16-Jähriger in der Lage bin, jemanden zu ermorden, habe ich die Straftat eines Erwachsenen begangen. Das kann mir keiner vermitteln.
Und wenn du es mit 15, wenn du mit 15 einen ermordet hast?
Ja, ich da gibt's
oder dann mit 14? Ja, also wo ziehst du die Grenze, ne?
Ich würde gar keine Grenze ziehen. Wer in der Lage ist, jemanden zu ermorden, wird mit dem Strafmaß für Mord bestraft. Das
versteht,
heißt also lebenslang.
Versteht ein Neunjähriger, dass er jemanden ermordet, wenn er im Fernsehen gesehen hat, dass man ein Messer in Menschen stecken kann und das nur eine kleine Fleischwunde macht und er das bei seinem Bruder ausprobiert?
Jetzt bringst du mich wieder in Zwänge. Das ist wieder so eine Sache, wo ich noch gar nicht richtig drüber nachgedacht habe.
Du musst ja auch dem Neunjährigen, also ne, weil wenn wir sagen, okay, der 15-Jährige soll nach Erwachsenenstrafrecht bestraft werden, kann ich halt genauso gut fordern, dass der Neunjährige auch nach Erwachsenenstrafrecht bestraft wird. Die Frage ist halt, also da haben wir dann auch wieder, ne, warum bestrafen wir es, dann wieder die Frage. Und wenn ein 16-Jähriger, wenn ein 16-Jähriger irgendeine Straftat begeht, was auch immer es für eine sein mag, und wir ein Rechtssystem haben, und das haben wir, dass aus erzieherischen Maßnahmen, also das Strafe als erzieherische Maßnahme begreift und nicht als Rache, dann müssen wir doch gerade dem 16-Jährigen die Chance geben, vielleicht mit 24 wieder auf die Füße zu kommen und ein, Achtung, Pathos, wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden.
Gut, das ist natürlich ein Aspekt, ich muss ehrlich sagen, wo ich jetzt angefangen habe mit Reden, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, da hast du recht. Ist es vielleicht doch richtig differenziert.
Und das Ganze liegt dann natürlich immer auch im Ermessen des Richters zu sagen, okay, ich gebe ihm nochmal eine Chance oder ich haue ihm jetzt wirklich heftig auf die Finger.
Ja, mir hat das bloß immer ein bisschen, da werden vielleicht noch andere Anrufer kommen, die mir das bestätigen. Mich regt das immer auf, 17 Mal vorbestraft und kriegt wieder eine Vorstrafe.
Mich auch. Ja, aber das Ding ist halt, weder wir noch die Zeitungen mit den großen Buchstaben, die dann immer gleich Kopf abfordern, können beurteilen, was da wirklich los ist.
Nein, Kopf ab geht nicht, weil ich
das fordern ja die Das fordern ja die großen Zeitungen und Kopf ab ist jetzt auch nur eine Metapher. Aber das ist, ja, ne, ist dann, hast dann ja immer Intensivtäter, irgendwie die großen Schlagzeilen. Aber keiner weiß so richtig, was da überhaupt los ist. Und aber alle maßen sich an, die besseren Richter zu sein. Ne? Dabei wollen sie
der
gar nicht.
Der Täter darf keinen töten und der Staat darf auch keinen töten. Das ist für mich ganz einfach.
Ja.
Also da mache ich auch keine Unterschiede. Na, mag ja noch was sonst was begangen haben. Entweder geht er in die Psychologie, weil er geistig nicht richtig klickert, oder er wird eben eingesperrt, den bewahre ich auf sozusagen, falls es doch nicht war. Die Hintertürchen muss man ja offen lassen. Mhm. Na, aber ich wollte eben mal so zum Ausdruck bringen, was hält mich davon ab, eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, ein Verbrechen, ja, das ist ja eine ganz andere Nummer, oder eine Straftat zu begehen, das ist das Strafmaß, dessen ich mir bewusst bin, wo ich dann sage, das kleine Knöllchen 35 Euro, das große Punkt, na, deswegen lasse ich sein. Ich bin übrigens ganz ehrlich, ich habe die Ambition auch mal ein bisschen, na, wer nicht, aber ich lasse es sein, aus dem Grund, weil ich weiß, es könnte Folgen haben.
Das Wolfgang? Wolfgang, ich danke dir, wollte ich sagen.
Ich bedanke mich auch recht herzlich.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüssi.
0331 70 97 110. Das ist die Nummer der Fritz-Hotline. Fritz ist der Sender, der hier an ist, den ihr gerade hört. Und Blue Moon heißt die Sendung. Blue Moon ist eine Hörertalk-Sendung. Das heißt, diese Sendung entsteht nur, wenn ihr hier anruft und eure Geschichten erzählt. Die Geschichten, die ich mir gerne von euch erzählen lassen würde heute Abend, noch bis 0 Uhr, also bis Mitternacht, sind die Geschichten von da, wo ihr mal mit dem Verbrechen irgendwie in Berührung gekommen seid. Sei es als Täter, als Opfer oder auch als Ermittler. Ne? Seid ihr Polizei, seid ihr Staatsanwalt, seid ihr Rechtsanwälte? Erzählt mal aus eurem Nähkästchen, wie es denn mit dem Verbrechen und euch so ist. 0331 70 97 110 und dran ist der Johannes. Hallo Johannes.
Hey, moin, grüß dich.
Johannes, Täter oder Opfer?
Opfer.
Oder Ermittler?
Nee, Opfer. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu der Steuerhinterziehung, was die Kollegin vorhin gesagt hat. Du hast es dann so richtig erfasst, wenn man eine Rechnung schreibt über 1000 Euro, muss man eben die 19% Mehrwertsteuer und die Gewinnsteuer und so weiter bezahlen. Wenn aber diese Rechnung gar nicht da ist, dann bezahlt man auch keine Steuer und im Moment begeht man halt Steuerhinterziehung.
Schon klar, aber dann lebe ich halt in der falschen Welt, weil ich habe es bisher noch nicht geschafft, von irgendjemandem 1000 Euro zu bekommen, ohne das irgendwie zu dokumentieren, also eine Rechnung zu schreiben oder halt hinterher auf dem Kontoauszug stehen zu haben, sodass das Finanzamt das auch da findet.
Ist richtig, aber es sollte es auch geben oder gibt es halt auch. Ne?
Ich bitte auch sehr darum, dass die geneigte Hörerschaft hier Koffer voller Schwarzgeld abgibt. Wenn ihr nicht genug habt, sodass der Koffer lächerlich leer ist, ich nehme auch Umschläge.
Ich auch.
Ja, genau, und der Johannes auch.
Ja, Nummer.
Das könnt ihr hier auch, für Johannes die Umschläge könnt ihr auch einfach bei mir abgeben. Genau. Ich reiche die dann weiter.
Natürlich Verschwiegenheit, ne? Wir sagen gar nichts.
Ja, ja, sicher. Ich sag dir auch nicht, wie viel wirklich drin war.
Alles klar. Schon klar. Okay. Nee, warum ich eigentlich anrufe? Das Thema ist ja Verbrechen. Mhm. Und ich habe so gefragt, wo beginnt denn eigentlich Verbrechen? Ich habe 10 Jahre lang
in der Küche gearbeitet. Steht auch bei mir auf dem Zettel. Wo beginnt das eigentlich? Ja.
Genau, richtig. Ich habe 10 Jahre lang in der Küche gearbeitet. Und wenn man mich da irgendwie 17, 16 Stunden lang hat arbeiten lassen, dann finde ich, ist das auch ein Verbrechen mir gegenüber.
Aber es hat dich doch keiner gezwungen, das zu tun.
Nicht? Also wäre ich nach 8 Stunden bzw. 9 Stunden mit einer Stunde Pause gegangen, dann hätte ich den nächsten Tag nicht wiederkommen brauchen.
Ja, eben.
Ja, richtig.
Ja, das ist doch der Beleg dafür, dass dich niemand gezwungen hat.
Nee, aber es ist doch die Notwendigkeit in der Arbeit, oder?
Ja, sicher, aber es ist nicht die Notwendigkeit genau dieser Arbeit. Und Verbrechen würde ich halt immer, auch bei der Frage, wo fängt das eigentlich an, das ist ja eigentlich so eine Moralfrage oder sowas.
Ja, richtig.
Verbrechen würde ich halt immer so verstehen, dass jemand sich dem Verbrechen nicht entziehen kann, also insbesondere das Opfer. Aber du hättest dich dem ja entziehen können durch Kündigung.
Ja. Richtig, aber im nächsten Job wäre der genauso gewesen. Also ich weiß nicht, wie involviert du in der Gastronomie bist und gerade als Koch oder auch als Kellner.
Aber es zwingt dich ja auch niemand dazu, in der Gastronomie zu arbeiten.
Richtig, deswegen bin ich ja auch nicht mehr.
Siehst du? Aber dann finde ich, dann verliert das halt so seinen Verbrechenscharakter, weil das ist halt so, du setzt dich letztlich selbst in die Position des Opfers.
Dann musstest du aber sagen, dass jeder, der in der Gastronomie arbeitet und jeder, der für 700 Euro netto arbeitet, wie zum Beispiel Friseure, selbst schuld daran sind, dass sie in dem Beruf arbeiten, weil sie könnten ja was anderes machen.
Richtig, nee, das genau so ist das.
Zu einfach. Nee, das ist zu einfach.
Nee, prinzipiell ist das so, dass das bei vielen Menschen nicht funktioniert, weil ich habe irgendwann mal den Begriff visionäre Kraft dafür erfunden. Also es funktioniert bei vielen Menschen natürlich nicht, das ist mir völlig klar, weil sie überhaupt nicht fähig sind, sich selbst außerhalb dieses Berufes zu denken oder vorzustellen, den sie gerade ausüben. Mhm. Da gehört ja auch eine gewisse Kraft dazu. Also du musst ja irgendwie du brauchst einfach eine Kraft von innen heraus, um dich in Bewegung zu setzen, um zu sagen, okay, was Besseres wie die Bremer Stadtmusikanten, was Besseres als den Tod finden wir überall.
Naja,
aber prinzipiell ist es möglich. Und
ja, prinzipiell hast du recht, aber da gibt es halt immer noch so ein kleines anderes Problem. Also stell dir vor, du bist jetzt Koch, du hast Koch gelernt, von mir ist auch Friseur, also kannst du nur an meinem Beispiel am besten nennen. Du arbeitest in der Gastronomie, bist von mir aus in irgendeinem Hotel, wie auch immer. Verzeihung. Ja. Und du arbeitest denn da und merkst, okay, du wirst hier irgendwie komplett aufgenommen. Es ist nirgendwo wirklich viel besser, ob du in der Sterne-Gastronomie bist, ob du im kleinen Restaurant bist, ob du in einem Hotel bist. Im Hotel wird vielleicht ein bisschen mehr auf deine Stunden geachtet, auch wenn ich es schon anders erlebt habe. Aber wie ist denn dann der nächste Schritt, da rauszugehen? Der nächste Schritt bedeutet nämlich entweder eine Weiterbildung oder neue Ausbildung zu machen. Was auch ein finanzieller Aspekt ist, denn zu sagen, okay, ich setze mich jetzt nochmal kurz auf meinen Hosenboden, entweder 2 Jahre auf einer Hotelfachschule oder 3,5 Jahre oder 3 Jahre für eine neue Ausbildung und gehe nochmal dieses finanzielle Risiko ein, mich weiterzubilden. Und das kann man nicht so einfach sagen, naja, jetzt wird andere gemacht, finde ich zu einfach. Ich habe es gemacht, ich habe 2 Jahre Hotelfachschule gemacht, aber da musst du auch nebenbei arbeiten gehen. Du hast die Schule, du musst nebenbei arbeiten gehen, um dich über die Runden zu halten und arbeitest letztendlich auch nur wieder. Also da einfach zu sagen, ihr seid ja alle selber schuld, finde ich persönlich zu einfach.
Na, finde ich halt gerade nicht. Wir sind halt prinzipiell alle selber schuld. Dass wir natürlich Verhältnisse haben, in denen wir nicht immer die Wahl, die wir haben, auch tatsächlich treffen können, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wenn wir hingehen und Missstände, sag ich mal, anprangern und sagen, das ist doch, letztendlich ist das doch verbrecherisch, letztendlich ist das doch ein ausbeuterisches System. In dem Moment muss man aber halt auch immer sagen, naja, mag ja sein, aber du kannst halt jederzeit damit aufhören, dich ausbeuten zu lassen. Okay. Dass das natürlich andere Konsequenzen hat. Kein Einkommen beispielsweise.
Ja. Oder arbeitslos sein. Aber arbeitslos sein...
Da ist es wieder nicht so einfach. Ne? Also wenn du Harzer bist, dann unterliegst du de facto einem Arbeitszwang.
Richtig.
Ja, da ist es, da finde ich, an der Stelle muss man dann auch tatsächlich wieder differenzieren, weil du hast halt nur die Wahl, kein Einkommen zu haben. Wenn du sagst, hier, Gesellschaft, sorg für meinen Lebensunterhalt, dann bist du halt auch an die Gesellschaft gebunden und die Gesellschaft sagt dir dann, was du zu tun hast, damit sie deinen Lebensunterhalt sichert.
Und wenn du nicht machst und einen Job nimmst, wie zum Beispiel die benannte Gastronomie, dann hast du halt auch die Möglichkeit, ja, in der Branche zu arbeiten.
Nee.
Und zu sagen, genau, oder pass auf, entweder du sagst, du arbeitest da, oder Schluss oder die Quintessenz daraus, du lernst eben was anderes oder du machst was anderes. Ne, aber ja, dann machst du deine Ausbildung als was auch immer und dann stehst du eventuell doch da, weil du keinen Job hast, weil gerade die Auftragslage nicht so ist oder was auch immer. Ne? Neue Ausbildung bzw. eine Weiterbildung heißt ja nicht schlussfolglich, dass man direkt danach wieder einen Job hat.
Absolut nicht. Aber du könntest zum Beispiel, du könntest zum Beispiel Flaschen sammeln gehen.
Ja, aber
ich weiß, dass das ein unattraktiver Job ist. Worauf ich hinaus will, ist ja, Wir haben halt die Freiheit der Berufswahl. Also ja, du kannst dir den Job aussuchen, den du machen willst. Und dadurch, dass das so ist, ist es letztendlich dein eigenes Problem, wenn die Bedingungen, unter denen du arbeitest, nicht so sind, wie du sie für richtig hältst. Wenn du die Bedingungen, also wenn du deine Bedingungen nicht ändern kannst, also dass du sagst, so, ich gehe in eine andere Stadt, ich mache einen anderen Job, ich lasse mich hier nicht mehr verarschen von dem Chef, hast du sogar noch eine Möglichkeit, was daran zu tun, nämlich dich zu organisieren. Ja, also dazu haben sich früher mal die Gewerkschaften unter wirklich unfassbarem Blutverlust gegründet und ihre Macht erkämpft, um sich halt gegen ausbeuterische Zustände zur Wehr zu setzen.
Es gibt nicht überall Gewerkschaften, gibt nicht überall Tariflöhne, die überall angeglichen sind. Ich habe 2 Jahre lang in Mainz gearbeitet, in Rheinland-Pfalz auf der anderen Seite von Wiesbaden. Und das Gehalt für einen Jungkoch in Rheinland-Pfalz sind 1.300 Euro brutto. Mhm. Das sind also knapp 1.000 Euro, ein bisschen rüber. Und dafür sind die Arbeitszeiten ähnlich gewesen. Also weiß nicht, wer sich da ein bisschen auskennt da in der Region, da ist auch dieser Schaftplatz und so weiter und so fort. Und da gibt es auch Stoßzeiten, wo man auch 13, 14 Stunden arbeiten muss. Mhm. Ja, ich will eigentlich damit nur ausdrücken, natürlich hat jemand die oder jeder die Berufswahl, aber dennoch kann es nicht sein, dass in einem System die Arbeitnehmer ausgenutzt werden, ganz große Anführungszeichen, um die Arbeitskraft so hinzulegen, wie dem Arbeitgeber passt.
Also ich habe früher mal in meinem ersten Beruf beim Film so Tagesdispositionen geschrieben, wo ich den Gewerken Arbeitsanweisungen mit erteilt habe. Und zwar habe ich da reingeschrieben, wann fangen die Beleuchter an zu arbeiten, wann fangen die Maskenbildner an zu arbeiten und sowas. Und worauf ich immer peinlich genau geachtet habe, weil das nämlich damals diese Arbeitszeitordnung, das heißt glaube ich mittlerweile irgendwie ein Blabla-Gesetz, war eine Vorschrift, dass zwischen Arbeitsende und nächstem Arbeitsbeginn mindestens 11 Stunden liegen müssen.
11 Stunden, genau, richtig.
War das denn wenigstens eingehalten bei euch?
Nee. Du kannst dir gerne selber ausrechnen, wenn du 17 Stunden oder 15 Stunden arbeitest, du fährst 1,5 Stunden nach Hause, fährst 1,5 Stunden wieder zurück, hast du effektiv noch 3 Stunden bzw. 5 Stunden, die du schlafen kannst. Ich meine, du brauchst noch 1/2 Stunde irgendwie, um pennen zu gehen, 1/2 Stunde wach zu werden. Also es ist Blödsinn. Also,
dann ist das illegal, was sie da gemacht haben. Warum habt ihr euch nicht zur Wehr setzen können?
Was willst du machen?
Anzeigen?
Ja, es hat keinen Job mehr.
Ja, und? Es ist doch ein Scheißjob. Dann ist es nicht eigentlich egal, wenn du ihn verlierst, weil es ein Scheißjob ist? Und wenn der Chef dich feuert, kriegst du wenigstens auch ab dem ersten Tag Arbeitslosengeld.
Ja, das ist ja der Grund, warum ich nicht mehr mache. Genau aus dem Grund, weil ich einfach gesagt habe, das geht nicht. Also finanziell und zeitlich ist es einfach, sorry, aber es ist einfach für den Arsch. So, das bringt nichts. So, und klar, das Kochen an sich macht Spaß und ist echt super und die Leute sind auch super. Aber die ganze Drumherum ist einfach, was soll das einfach so. Keine Lust drauf. Und, und wie du schon sagst, ist halt illegal. Und deswegen habe ich halt angerufen zu dem Thema. Verbrechen.
So gesehen hat sich dein Chef dann letztendlich strafbar gemacht, ne? Oder ist das eine Ordnungswidrigkeit? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Das ist Verstoß gegen Arbeitsschutzgesetz. Also,
Hättest du ihn anzeigen können?
Hätte ich machen können, ja. Dann hätte ich aber schlechte Kritiken bekommen, schlechtes Arbeitszeugnis, hätte auch nicht weitermachen können und so weiter.
Naja, für das Zeugnis, das wäre halt anstrengend gewesen. Ne? Das ist halt so das Problem in der Demokratie oder in einem demokratischen Rechtsstaat. Das ist halt immer irgendwie anstrengend.
Ja.
Wenn man will, dass es so läuft, wie man es gerne hätte, dann muss man sich ziemlich den Arsch aufreißen.
Richtig.
Aber ich denke mal, du hättest, wenn du ihn angezeigt hättest, erstmal hättest du es anonym machen können.
Mhm.
Und wenn er dich dann gefeuert hätte und dir ein schlechtes Zeugnis geschrieben hätte, hättest du von ihm sogar noch ein ordentliches Zeugnis verlangen können, vermutlich.
Richtig,
mal.
Ein wohlwollendes.
Ein wohlwollendes, genau. Ja, genau. Stets bemüht.
Ja. Richtig, stets bemüht, genau. Ah, cool. Geld.
Ah, das finde ich immer, das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert. Also solche, das sind ja Zustände, die du beschreibst, die sind mir, die sind ja nicht neu. Also das ist ja, ja. Jeder, der sich mal mit Küche vor allen Dingen so Hochleistungs, wie heißt das? Also jeder, der sich mal mit ordentlichen Küchen beschäftigt hat, der weiß, dass da solche Arbeitszeiten herrschen.
Richtig, aber die Gastronomie wird in spätestens 10 Jahren so einen Nachwuchsmangel haben. Ist ja jetzt schon so. Wir hatten darauf noch Lust. Wir hatten bitte Lust, jeden Tag 12, 13 Stunden in der Küche zu stehen. Die wenigsten, die es wirklich nur mit Leidenschaft machen und sagen, ach, ich habe keine Familie, mir ist das Geld ideal, ich ziehe auch um die komplette Welt und mache alles nur für Job und für alles. Das hält aber keinen lange aus. Also das
sind ja, die Neoliberalalas erzählen uns ja den ganzen Tag, dass der Markt die Dinge regelt.
Ja, genau.
Und wenn tatsächlich in 10 Jahren ein so großes Nachwuchsproblem da ist, dann sollte der Markt regeln, dass Köche das Fünffache verdienen von heute, weil dann werden sie auch wieder Köche und dann haben sie auch nicht mehr so ein Problem damit, 16 Stunden zu buffen.
Meinst du, dann steckt die unsichtbare Hand des Marktes zu, ja?
Genau, die unsichtbare, die unsichtbare zittrige Hand des Marktes.
Genau, oh Mann. Ja, so ist das leider. Cool.
Johannes, ich danke dir.
Ich danke dir.
Eine gute Nacht, tschüss.
Wünsche ich dir auch, danke.
Danke. Jo. 0331 70 97 110, das ist unsere Nummer und ich würde ganz gerne darüber reden, beziehungsweise von euch erzählt kriegen. Ich bin ja dazu da, eure Geschichten anzuhören und gegebenenfalls dumme Zwischenfragen zu stellen. Von euch erzählt würde ich gerne kriegen, wie ihr mal mit dem Verbrechen in Berührung gekommen seid oder möglicherweise die ganze Zeit mit ihm in Berührung kommt, weil ihr Mitglied in einer wie nennt man das? In einer Gangsterbande seid. Heutzutage heißt das ja organisierte Kriminalität. 0331 70 97 110. Guten Abend, Martin. Martin.
Ja, hallo.
Hallo, Martin.
Hallo, Abend.
Täter oder Opfer?
Opfer.
Von wem? Wer war der Täter?
Täter war Ex-Freundin gewesen.
Bitte was?
Täter war die Ex-Freundin gewesen.
Deine Ex? Was hat die gemacht? Hat die mit der Axt?
Ja, man hat sich halt so ein bisschen auseinandergelegt und verschiedene Differenzen gehabt und dann meinte sie halt, dass sie irgendwelche Leute halt vorbeischicken muss.
Das musste man ein bisschen genauer ausführen. Was für Differenzen habt ihr gehabt? Also ihr habt euch getrennt?
Naja, so fast getrennt und dann gab es halt Leute, die sagen mussten, ja, dass das, also ihr halt einreden mussten, dass das alles nicht so war mit mir und so. Und daraufhin meinte sie halt irgendwie Rache zu nehmen und hat halt Leute vorbeigeschickt.
Was für Leute? Irgendwie tätowierte Knochenbrecher, die nichts mehr zu verlieren haben?
Nee, na will ich nicht. Halt, waren halt maskiert gewesen und wie gesagt, sind eingeritten in eine Wohnung und Tür aufgetreten und ja, war halt ein ganz schönes Chaos gewesen.
Warst du da dabei oder haben die nur die Wohnung verwüstet, während du weg warst?
Nee, nein, ich war live dabei gewesen.
Und haben sie dir auch aufs Maul gehauen oder nur die Wohnung auseinandergenommen?
Naja, so ein kleines Ding abgekriegt, aber dann halt so gewehrt und dann haben sie im Endeffekt irgendwie abgelassen. Wie gesagt, waren 2-3 Mann gewesen. Konnte ich im Augenwinkel sehen und ja.
Hast du die angezeigt?
Ja, also Polizei gleich alles gerufen und naja.
Was ist draus geworden?
Na, bis jetzt hat sich noch nichts ergeben, sag ich mal so, aber.
Wie lange ist denn das her?
Ist jetzt so ungefähr 4 Wochen her.
Ach so, ja, nee, das dauert ja mal ein bisschen. Weißt du denn oder weiß die Staatsanwaltschaft, wer das war, die da bei dir eingeritten sind?
Na, wissen tut's keiner, wer das war. Das sind
ja,
halt
deine Ex?
Ja, sind halt bloß Mutmaßungen. Wie gesagt, wurde halt das Auto gesehen mit Kennzeichen und alles, aber wie jetzt die Ermittlungsergebnisse sind, da sagen sie ja auch nicht wirklich drüber, was jetzt los ist von der Polizei aus.
Und was passiert als nächstes? Also wenn ja, weiß ich, was passiert denn da eigentlich als nächstes? Das ist eine Straftat, das heißt, die Staatsanwaltschaft muss sowieso ermitteln. Du bist da eigentlich raus, ne? Obwohl, nee, wenn die kriegen, kannst du noch eine Schadenersatzklage.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, jetzt steht ja bloß, sag ich mal, Aussage gegen Aussage. Und naja, man kann es halt nicht nachweisen. Wie gesagt, das Auto wurde auch kaputt geschlagen und Frontscheibe kaputt geschlagen und Reifen zerstochen und alles so eine.
Was hast du mit der Frau gemacht, dass die so durchdreht?
Na, weiß nicht. Also die Frau war halt, also ich habe gar nichts so wirklich gemacht. So. Wie gesagt, sie hatte halt nicht so sich von anderen so beeinflussen lassen, sag ich mal, dass das so weit gekommen ist. Halt, andere haben ihr das eingeredet, sagen wir mal so. Und dann hat sie teilweise noch die eigenen Bekannten, die ich auch kannte, gegen mich aufgehetzt halt.
Hast du nochmal versucht, mit ihr zu reden darüber?
Ja, ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber das ist überhaupt gar nicht machbar. Also da stößt man auf totale, also zieht nichts ein und gleich rumschreien und wie gesagt, würde sowieso eskalieren, wenn man miteinander reden sollte. Mhm. Ich habe es ja schon mehrmals versucht, aber naja. Was soll man machen? Ist alles so ein bisschen, weiß ich nicht. Man steht so zwischen mehreren Fronten, sag ich mal.
Mhm. Ja, und du weißt ja nicht, wie dein Auto morgen aussieht, wenn du runterkommst, ne?
Ja, deswegen, also Auto musste ich auch erstmal wegstellen, so, sag ich mal, beim Bekannten im Bezirk weiter. Mir wird einfach mal alles zu, man kann ja nicht mal mehr in Ruhe einschlafen, wenn sowas mal passiert ist, sag ich mal. Wenn man weiß, da kann immer mal irgendwie und dann muss man arbeiten, dann muss man früh aufstehen und dann hat man ja überhaupt gar keinen klaren Kopf, wenn man dann früh aufsteht. Und
woher weißt du, dass deine Ex-Freundin dich da so tyrannisiert?
Na, weil da auch verschiedene SMS gekommen sind und wie gesagt, es wurde halt angedroht und
ja, aber dann müsstest du doch locker in der Lage sein, also diese Nachrichten kannst du doch locker dann der Staatsanwaltschaft zur Verfügung stellen und ja, sagen, hier, da.
Die habe ich auch schon zur Verfügung gestellt. Ich habe das ja, wie gesagt, auch gar nicht jetzt weiter, bin noch gar nicht weiter drauf eingegangen, weil war mir schon klar, dass ich das so weit irgendwie dann ausartet in der Art und Weise. Also so ein bisschen wusste ich schon so ungefähr, was so kommen könnte, aber dass es dann halt so weit, naja.
Ja. Auch du rufst nochmal an, wenn sich da irgendwie was Neues ergibt, weil sowas finde ich interessant, was dabei rauskommt.
Ja, na das auf jeden Fall. Also ich warte jetzt, wie gesagt, den weiteren Weg ab. Mhm. Aber ich erhoffe mir da nicht allzu viel, sag ich mal, weil naja, auch schon mit einem Rechtsanwalt so in Kontakt getreten und der hat halt auch gesagt, wie gesagt, wenn man da keine schlagfesten Beweise hat, dass das dann halt nicht so verwertbar ist vor Gericht halt.
Mhm.
Danach geht er dann die Staatsanwaltschaft.
Ich wünsche dir trotzdem viel Erfolg dabei.
Ja, danke schön.
Und ein schönes Wochenende.
Kann ich noch zwei, drei Grüße aussprechen?
Nein, das ist nämlich keine Grußsendung hier.
Oh, schade.
Nacht, Martin.
Alles klar.
Tschüss.
Ja, Grüße, Michelberg.
Nee, so leicht nicht. Dann fliegst halt einfach raus. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer. Hört den Blumen auf Fritz und ich lade euch ein, anzurufen, über das Verbrechen zu reden, also davon zu erzählen, wie ihr mit dem Verbrechen in Berührung gekommen seid. Sei es als Täter, sei es als Opfer, sei es als Beamter oder Beamtin, sei es als im Strafvollzug oder sei es auch, es gibt so mannigfaltige Möglichkeiten, mit Verbrechen in Berührung zu kommen, ohne selber Täter, Opfer oder die Polizei zu sein. Vielleicht seid ihr ja eine dieser Möglichkeiten und habt Lust, die Geschichte zu erzählen von dieser Möglichkeit, von eurem Kontakt zum Verbrechen. 0331 70 97 110. Erstmal machen wir Nachrichten, dann reden wir weiter.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Und das Verbrechen und ihr. 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und ich wüsste ganz gerne die Geschichten von da, wo ihr mal mit dem Verbrechen in Berührung gekommen seid. Guten Abend, Michael.
Ja, hallo.
Michael, Täter oder Opfer?
Ich bin Täter.
Michael ist Täter. Was hast denn du für eine Straftat begangen?
Also ich habe mal Versicherungsbetrug begangen. Also es war versuchter Versicherungsbetrug, weil ich wurde ja erwischt. Und,
in welchem Umfang? Also so Brille kaputt? Also behauptet, die Brille wäre kaputt gewesen oder richtig?
Nee. Es ist eigentlich so gekommen, dass ich mein Auto, was einen ziemlich starken Motorschaden hatte, entsorgt habe und halt gemeint habe, es ist geklaut worden.
Entsorgt habe, wie in See geschmissen?
Nee, ich habe den großen Fehler gemacht, dass da noch Brandstiftung dazu kam, weil ich es angezündet habe.
Ja.
Wie
sind Sie dir auf die Schliche gekommen?
Ich wurde verpfiffen.
Mhm.
Und da kam dann die nächste Straftat, dann kam die Körperverletzung.
Das heißt, du hast dem Typen, der dich verpfiffen hat, eins aufs Maul gehauen?
Ja, nicht nur eins.
Okay. Du hast den Krankenhaus
aufgeschlagen. Das war dann halt so eine Affekthandlung, weil, naja, das ist dann irgendwie, wird alles ein bisschen blöd gelaufen. War damals halt noch ein bisschen jünger. Das ist alles mit 21 passiert.
Was hast du damit?
Nee, das stimmt gar nicht, mit 20, beinahe 21, mit 20.
Was hast du mit dem gemacht, der dich verpfiffen hat? Weil du sagst, es war schon ein bisschen mehr als eins aufs Maul.
Ja, es war halt mehr als halt nur ein Schlag, sag ich jetzt mal. Also es war schon, ja, ich sag mal, ich habe mich in dem Moment ziemlich extrem abreagiert. Also ja. Er hat jetzt keinen bleibenden Schaden davon behalten oder so, aber ja, es war eigentlich übertrieben, es war falsch.
Du hast also komplett vermöbelt, sozusagen.
Genau.
Okay.
Ja. Ich muss dazu sagen, hat mich in dem Moment auch noch mal ein bisschen provoziert. Also das ist dann halt, es kam dann halt alles.
Wer war denn das? Also was war das für jemand?
War mein damaliger bester Freund.
Und warum hat er dich verpfiffen?
Die Begründung war wohl, weil seine Freundin ihn im Prinzip dazu gedrängt hat.
Und warum hast du der keine aufs Maul gehauen?
Weil es eine Frau ist. Das ist dann wahrscheinlich so der Ethos, den man vielleicht doch noch irgendwo hat.
Ja.
Aber ja. Ja, und dann eigentlich muss ich sagen, ich habe halt schon immer irgendwo so einen gewissen Hang zur Kriminalität irgendwo. Also das ist
Kriminalität oder Gewalttätigkeit? Also weil ich kann mir nicht vorstellen, einem eins aufs Maul zu hauen, einfach so, nur weil er, obwohl ich kann mir auch nicht vorstellen, einen Versicherungsbetrug zu begehen, bei dem ich verpfiffen werde.
Ja, es kam halt eins zum anderen. Das war alles so, ja, wie soll ich sagen, das, ich habe mich davor oder auch danach so ein bisschen in der Straßenrennszene bewegt. Der Wagen war halt so irgendwo mein Ein und Alles und dann war er halt auf einmal weg und dann hatte ich ein anderes Auto angeboten bekommen, auf das ich ziemlich scharf war, brauchte halt schnell Geld und ja, und dann kam halt eins zum anderen, das war das Problem.
Mhm.
Ich hatte halt, muss ich dazu sagen, ich hatte in dem Wagen halt auch noch eine relativ hochwertige Car-HiFi-Anlage drin. Und die habe ich halt gleich mit angegeben als Versicherungsschaden, ist ja klar.
Obwohl du sie ausgebaut hattest.
Wert erhöht. Natürlich. Ja. Logisch.
Was ist denn dann passiert? Also du hast Versicherungsbetrug, Brandstiftung und Körperverletzung. Das hat ja auch schon was auf eine komische Weise Absurdes, ne? Das ist so eine Verkettung von Scheiß.
Genau, das ist war im Prinzip eine Verkettung von mehreren Sachen. Na, ich muss sagen, ich bin damals eigentlich wirklich mit einem blauen Auge davongekommen.
Mhm.
Das ist am Ende mit einer Geldstrafe belegt worden. Und die war in Höhe von 1200 Euro.
Ah, das ist ja noch im Rahmen. Also das kriegt man ja, das ist ja. Aber du sagtest, du hättest ohnehin schon immer einen gewissen Hang zur Kriminalität
Nein,
gehabt.
Jetzt habe ich aber gelogen. Das war noch D-Mark.
Ach, auch das noch?
20 war, das war eine D-Mark-Zeit. Das waren 1200 D-Mark.
Mhm.
Ja.
Wenn du sagst, du hättest einen Hang zum Verbrechen schon immer gehabt oder einen Hang zur Kriminalität, heißt das, du bist nur oft genug noch nicht erwischt worden?
Könnte man vielleicht so sagen, ja.
Was war denn das?
Ich habe da so irgendwo so eine, ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Eigentlich, ich fühle mich da teilweise auch schlecht, aber irgendwo, das ist, dann ziehe ich sowas auch kurioserweise magisch an. Ich ziehe zum Beispiel in der Diskothek immer die Typen an, die Streit suchen. Das ist einfach so. Also.
Suchst du Streit?
Das kannst du dir jetzt vielleicht nicht vorstellen, weil dir das nicht passiert, aber irgendwie habe ich immer
Ich bin durchaus in der Lage, ohne überhaupt irgendwie ein Wort zu sagen, dafür zu sorgen, dass jemand mir auf die Fresse hauen will. Das ist mir auch schon häufiger passiert, wo ich mich dann wiederum auch rausquatschen konnte, glücklicherweise.
Ja, da kommt dann bei mir halt so der Punkt, wo ich dann sage, okay, du willst es, du kriegst es.
Mhm.
Das ist dann halt, das ist irgendwo, und im Nachhinein tut es mir, ärgere ich mich selbst über das, was ich getan habe. Weil es ist halt irgendwo jedes Mal verbunden mit Stress, mit Ärger, Aussagen bei der Polizei, halt die ganze Vorladungsgeschichten, kostet ja immer Haufen Zeit und immer Stress. Ich muss sagen, habe bis jetzt relativ oft Glück gehabt, dass es irgendwo glimpflich abgebogen wurde oder halt nicht weiter verfolgt wurde.
Mhm.
Aber ja.
Hast du das immer noch oder hat sich das mit den Jahren gelegt?
Also ich sag mal so, ich habe mein Leben jetzt mehr an den Griff bekommen in den letzten 5 Jahren,
mhm.
auch beruflich, wie sie so ausdrücken. Weil ich habe halt vorher mich so mehr so in der, so durchs Leben getingelt,
ja.
Würde ich mal sagen, so mit Türsteherjobs und solchen Geschichten halt irgendwo alles immer, ja, nie was Festes gehabt und jetzt habe ich halt einen richtig festen Job und geregelte Arbeitszeiten. Aber trotzdem ist es halt irgendwo immer noch, manchmal sehne ich mich nach meinem einfachen Leben, was ich vorher hatte, zurück.
Was ist denn daran, das Schöne gewesen, wonach du dich sehnst?
Das Schöne war, dass ich früher irgendwie unheimlich viel Zeit hatte und irgendwie ein, ja, ich weiß nicht, ein freieres Leben hatte. Jetzt bin ich eingezwängt in einen Job, versuche, ja, das, also man kann das nicht beschreiben. Wahrscheinlich ist das wirklich eine wollten wir da schon auch ein paar Mal mit einem Psychologen mal drüber unterhalten, ob vielleicht bei mir was nicht ganz so richtig tickt im Schädel.
Bei niemandem tickt
manchmal
der Schädel.
Das Gefühl, manchmal habe ich so das Gefühl, dass da irgendwo zwei Personen in mir drin sind. Da gibt es so den Vernünftigen und dann gibt es wieder den nicht so Vernünftigen.
Ich glaube, das haben alle, das habe ich auch. Bei mir wird halt der Unvernünftige nur anders getriggert. Also ich bin halt prinzipiell vernünftig und es gibt dann halt irgendwie Auslöser dafür, dass ich doch unvernünftig bin. Und die ja, Auslöser, gut, vielleicht
macht,
sind bei dir
was
die Auslöser.
Du denn Unvernünftiges?
Ach mein Gott. Ja gut, ich werde jetzt nicht kriminell, aber ich mach genug Sachen, die unvernünftig oder amoralisch oder sonst was sind. Über die ich auch nicht im Radio reden mag.
Ich könnte dir ja mal sagen, was ich als letztes Unvernünftiges getan habe.
Mach mal.
Als letztes Unvernünftiges, was ich getan habe, bin ich gerade von der Arbeit gekommen, bin über der Autobahn gefahren und hat mich jemand insgesamt dreimal immer wieder geschnitten und scharf ausgebremst.
Und warum hat er das gemacht? Also was hast du mit ihm gemacht, dass er das mit dir gemacht hat?
Nee, man muss dazu sagen, das liegt irgendwie wahrscheinlich an meinem Fahrzeug. Ich fahre halt einen Bus. Und irgendwie ist jeder der Meinung, wenn der Bus vor ihm ist, dann muss er den bedrängen. Weil der Bus ist immer zu langsam.
Ja.
Dann überholt man den Bus und dann fährt man doch wieder 5 km/h langsamer als der Bus.
Ja.
Wenn der Bus dann wieder überholt, dann lässt man den erstmal nicht überholen rein pauschal, weil es ein Bus ist. Also ein T4-Bus, meine ich.
Du hast einen T4?
Und, ja.
Und der ist dir noch nicht geklaut worden?
Nein, aber das sollte auch nicht passieren. Und nee, jedenfalls, und ich habe mich von den schnellen Autos verabschiedet. Und jedenfalls, das Problem bei der ganzen Sache ist, dass der Person bin ich dann insgesamt 50 Kilometer hinterhergefahren, bis nach Kassel rein. Das Problem war bloß, dass seine zwei Bundeswehrarbeitskollegen natürlich dann dafür gesorgt haben, dass es für mich nicht so gut ausgegangen ist, die Nummer.
Aha.
Weil das waren alles drei Bundeswehrangehörigen und die, naja, die waren da schon ganz gut drauf, die Jungs, sage ich jetzt mal.
Ja, Feldjäger anrufen. Wenn du Ärger mit Bundeswehrsoldaten hast, ruf einfach die Feldjäger.
Naja, nee, da muss ich sagen, das ist dann aber wiederum dann, ich habe die Auseinandersetzung gesucht.
Ja.
Also ist es dann irgendwo ja...
Verstehe, das, selber schuld, Straße dann... Okay, verstehe, ja.
Das, was auf der Straße vorgelaufen ist, war vielleicht eher schuld, aber A, kann ich es nicht beweisen. Ich könnte wahrscheinlich bei jeder längeren Autofahrt könnte ich mindestens 3 Mann anzeigen wegen Schneiden, Ausbremsen oder irgendwelchen Spielereien.
Ja, klar.
Und ich finde sowas lächerlich. Aber der Punkt ist, der hat mich so in Rage gebracht und das klappt halt bei mir. Mich kriegst du halt hoch.
Ja, das ist halt scheiße. Ja.
Ja, genau. Und das ist halt das, was irgendwo...
Ein Kumpel von mir ist Taxifahrer und dem geht's genauso wie dir. Und der hat jetzt erstmal ein Jahr lang keine Personen mehr befördert, weil der nämlich auch ausgestiegen und ausgerastet ist. Ja.
Ja,
das ist also, selbst im Weg dann. Ja.
Genau, weil letztendlich, ich meine, das ist für mich wieder mal mit einem blauen Auge bin ich da davon gekommen und das war's. Aber letzten Endes, was wäre denn gewesen, wenn der alleine gewesen wäre und ich das Ding vielleicht gewonnen hätte, dann am Ende einer gekommen wäre, am Ende ich eine Anzeige bekommen hätte und dann...
Ja, du hättest ihn versehentlich totgeschlagen. Das
naja,
passiert halt auch.
Jetzt würde ich mal sagen, dass so schnell stirbt niemand. Also,
naja,
ich sag mal...
Ne, erinnere dich an diesen Typen da in München, der sich mit ein paar irgendwie Halbstarken in der U-Bahn auseinandergesetzt hat und auf einmal stellt sich raus, ja, der hat einen Herzfehler und das war genau zu viel für ihn.
Ich muss sagen, das ist eine wirklich tragische Geschichte. Also
vor sowas hätte ich halt Schiss, darum raste ich wahrscheinlich auch nicht aus.
Ich muss sagen, das sind wieder Geschichten, da wäre ich gerne da gewesen. Weil das sind wieder so eine Sachen, diese ganze Jugendgewalt, die teilweise so stattfindet, das habe ich auch schon festgestellt. Aber die haben ja auch keine Regeln. Ich meine, wenn du bei denen am Boden liegst, dann treten die dir auf den Kopf. Und ich meine, das ist irgendwo, ja, wahrscheinlich, generell ist es ja alles falsch. Muss man ja ganz klar sagen. Es tut ja auch irgendwo weh.
Ja, natürlich, es gibt also überall, wo es Opfer gibt, ist was falsch gelaufen, ja.
Ja, aber ich meine, das nächste, was mich eigentlich ehrlich in unserem Staat stört, wenn du dich mal so als Täter, oder du bist der Meinung, du bist ein Täter, mal mit einem Psychologen unterhalten willst, du kriegst kaum einen Termin. Du hast keine Chance.
Kriegst du auch so nicht. Also dauert halt ewig, bis du einen Termin beim Psychotherapeuten kriegst. Ja.
Also es ist eigentlich selbst damals, wo ich halt meine erste Verurteilung hinter mir hatte, das hat eigentlich bezahlt die Geldstrafe und das war's. Und man muss ja jetzt einfach mal sagen, ich war ja damals noch ziemlich jung. Ich hatte damals ein Gespräch, ob das halt nach was im Strafrecht das abgehen soll, weil bis 21 könnte ja auch noch Jugendstrafrecht angewendet werden. Mhm. Und das Einzige, was die Psychologin mich gefragt hat, ist, was für ein Elternhaus ich komme. Und ich komme aus einem ziemlich guten Elternhaus. Ich muss dazu sagen, jetzt möchte ich aber nicht, dass du lachst. Meine Mutter ist Lehrerin und mein Vater ist, mein Vater war Oberkommissar.
Das heißt, das ist eigentlich ein Elternhaus, wo man erwarten würde, dass die Kinder auf dem rechten Weg bleiben. Ne?
Ja, aber ich war schon immer das schwarze Schaf.
Weißt du warum? Weißt du, an welcher Stelle du auf die schiefe Bahn geraten bist? Also an welcher Stelle, an welchem Punkt es irgendwie nicht mehr?
Ja, ich war schon immer anders, sag ich mal. Ich war schon immer anders. Also meine Mutter konnte, meine Schwester, die geht total den Weg, den man in so einer Familie geht. Die ist selber Lehrerin geworden. Und ich habe halt schon mit 10 Jahren angefangen, zum Boxtraining zu gehen und irgendwo anders zu sein. Also ich war schon immer anders. Und ja, kann man das nicht erklären. Also wenn es nicht die optischen, absoluten, identischen Merkmale geben würde, würde ich ja echt sagen, ich bin adoptiert. Also das ist einfach so. Aber ja, ich weiß nicht, woran das liegt.
Also das wäre wahrscheinlich also, was die Psychotherapie mit dir versuchen würde rauszuarbeiten.
Aber warum? Ich wollte eben nochmal drauf zurückkommen, diese Psychologin damals, die hat sich im Prinzip, und das finde ich eigentlich auch ganz schlimm, die hat sich wirklich nur dafür interessiert, also aus dem Elternhaus ich komme, und damit war für die das erledigt, dass es nach Erwachsenenstrafrecht abgehandelt wird. Was ich ganz schlimm finde, kommst du aus einem, ich sag mal, schlechten Elternhaus,
so zerrütteten Familie,
nach Jugendstrafrecht verurteilt.
Ja.
Was hat das mit dem Elternhaus zu tun?
Naja, nichts prägt einen jungen Menschen so sehr, wie sein Elternhaus ihn prägt. Ne? Oder nichts prägt einen Menschen wahrscheinlich so sehr, wie sein Elternhaus.
Aber wenn man die Beweggründe meiner Tat damals mal, ich sag mal, reflektiert, dann waren das nicht die Gedankenzüge eines erwachsenen Menschen. Das muss man ja einfach mal sagen. Also
ich glaube, da geht's gar nicht. Ich glaube, da geht's eher darum, also ich glaube, es geht nicht darum zu gucken, ist das Motiv eines Erwachsenen gewesen oder eines Jugendlichen, sondern eher darum zu gucken, ist derjenige, der da vor mir steht, in der Lage, die Strafe als Erwachsener zu begreifen oder als Jugendlicher zu begreifen? Also sprich, sperre ich ihn ein oder versohle ich ihm den Arsch? Weißt du? Das ist jetzt ganz dünnes Eis, was ich da betrete. Mhm. Ich bin kein Richter, also ich bin weder Richter noch Jurist.
Naja.
Aber das ist so zumindest der Verdacht, den ich habe, dass es da nicht darum geht zu gucken, war der jung und dumm und hat darum die Straftat begangen, sondern dass das Gericht halt guckt und sagt so, wenn ich ihn nach Jugendstrafrecht verurteile, was wird aus ihm und wie wird er die Strafe akzeptieren und bei Erwachsenenstrafrecht genauso. Und ich würde halt auch zunächst mal annehmen, dass wenn jemand aus einem so intakten Elternhaus kommt, ne, Vater Kriminalkommissar, Mutter Lehrerin, und 21 Jahre alt ist, dass da so viel Reflexionsvermögen auch da ist, also so viel Vermögen über die eigene Situation nachzudenken, dass man nicht mehr sagen kann, okay, den behandeln wir jetzt wie ein Kind.
Ja, sicherlich. Also ich fand jedenfalls...
Muss man mit dem Richter drüber reden. Ich muss mal mit einem Richter reden.
Wahrscheinlich, ja. Also ich finde jedenfalls zumindest, dass dass unsere Gesellschaft sich eigentlich mit den Tätern auch zu wenig auseinandersetzt. Das ist meine Meinung. Also ich habe halt auch im Umfeld einige Bekannte, die halt immer mal so Fehler machen.
Mhm.
Und ich muss sagen, eigentlich, es kümmert sich niemand drum. Es interessiert niemanden, warum du das gemacht hast, was deine Intentionen sind, was da vielleicht schief läuft bei dir. Und letztendlich ist nur eins wichtig, zahl möglichst schnell deine Geldstrafe.
Ah ja gut, auch bei so kleinen Sachen, aber wenn es dann wirklich, also das...
Ja gut, das, ich muss sagen, ich kenne Leute, die haben, oder ich kenne jemanden, der ist insgesamt 17 Mal vorgestraft, hat dann hat beim 18. Mal eine wirklich schwere Körperverletzung begangen, ist wieder nur mit einer Geldstrafe davon gekommen.
Ja, das ist
bemerkenswert, ja. Und wenn das dann noch jemand ist, der in einem, man muss jetzt sagen, kleinen Verband Weltmeister im Kickboxen ist, dann kann man irgendwo ja nicht mehr
also
sagen, dass
Prinzip,
es jemand, der sich nicht bewusst ist, was er da tut.
Ja, und vor allen Dingen im Prinzip sich selbst als Waffe dabei hat, ne?
Ja. Und also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es geht nur darum, Geldstrafen zu kassieren, und aber der ganze Rest ist eigentlich uninteressant.
Also du denkst, man sollte Leute viel eher einsperren? Also sie die ganze Wucht des Gesetzes spüren lassen?
Sozusagen? Einsperren ist, glaube ich, nicht die richtige Lösung. Ich denke, es sollte mehr so Resozialisierungsprogramme geben, wo man halt vielleicht in gemeinnützige Arbeit leistet.
Mhm.
Also unter Kontrolle. Also dass es auch wirklich so fruchtet mit entsprechenden psychologischen Betreuungen, sodass die Menschen halt oder dass man halt merkt, es gibt halt einen anderen, einen besseren Weg und dass man sich mit der Tat besser auseinandersetzen kann. Wenn du im Gefängnis sitzt, ich muss sagen, toi, 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 ich muss sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, eingesperrt zu sein.
Mhm.
Also ich habe davor richtig Angst. Das gebe ich ehrlich zu, obwohl das halt, also ich habe da richtig Panik vor, weil ich halt auch so ein bisschen klaustrophobisch bin. Also ich könnte mir das nie vorstellen, in einem kleinen Raum am Ende noch mit einer fremden Person zu sein. Also das geht überhaupt nicht. Mhm. Ich kann doch nicht mal mit einem Fremden in einem Raum schlafen, unter normalen Bedingungen. Und
ich auch nur sehr schwer. Ja,
ja, deswegen, also ich würde dafür sorgen, dass ich ab dem ersten Tag in Einzelhaft komme.
Mhm.
Das wäre bei mir definitiv so. Aber der Punkt ist einfach der, ich bin der Meinung, das bringt alles gar nicht. Weil alle, die ich kenne, die schon mal im Gefängnis waren, die kommen eigentlich härter und schlimmer raus, als sie reingegangen sind. Also das funktioniert vielleicht beim Steuersünder oder so, funktioniert das vielleicht, der halt eigentlich nicht wirklich, ich will jetzt nicht sagen, nicht wirklich kriminell ist, weil eigentlich ist es ja auch kriminell, weil du betrügst ja eigentlich die Gemeinschaft.
Aber es ist nochmal, es ist halt ein bisschen einfacher, die Gemeinschaft zu betrügen, als jemandem die Fresse einzuhauen.
Aber ich bin wirklich der Meinung, gerade Gewaltverbrecher, die ins Gefängnis zu stecken, ist fast zwecklos. Also es ist eigentlich, also es bringt gar nichts. Hm. Das ist meine Meinung, es bringt überhaupt nichts.
Das ist doch mal ein interessantes Schlusswort, muss ich mal drüber nachdenken. Die Sendung ist zu Ende, Michael.
Ja,
in Ordnung. Ich danke für deinen Anruf.
Ich danke fürs Gespräch.
Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
Danke, tschüss.
Gute Nacht, tschüss. Das war der Blue Moon für heute. Das ist auch was man eigentlich mal eine ganze Sendung lang diskutieren könnte. Ne? Bestrafen wir eigentlich auf die richtige Art und Weise? Aber das besprechen wir nicht mehr jetzt. Jetzt gehe ich nach Hause, wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende, verweise auf den Night Flight mit dem geschätzten Kollegen André Langenfeld. Der wird dann hier wieder stundenlang Platten drehen, zu denen ihr tanzen könnt. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt, am kommenden Freitag, also nächste Woche Freitag, ab 22 Uhr wieder im Blue Moon. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
Und das hört man.